Damit herzlich willkommen euch allen nicht zu einer neuen Folge Dinge von Interesse. Grüße gehen raus an Gregor, 250 Folgen. Da konntet ihr uns auch schon hören, wenn diese Episode erscheint. Mit jetzt hier beim Stargate-Podcast eures Vertrauens ist natürlich der Thomas.
Hallo und mir zugeschaltet aus den fernen östlichen Bundesländern, der Clemens.
Es klang gerade so, als ob ich so breit bin, dass ich mehrere Bundesländer abdecke. Wer weiß, es ist ein Rätsel. Nein, oder ich stehe, es gibt doch diese, wie heißen diese, Grenzsteine, diese, wo du dann praktisch in zwei Bundesstaaten gleichzeitig bist.
Ja.
Das ist doch in den USA so, dass du am besten an der Stelle einen Mord begehst oder so. Ich habe keine, habe ich gehört. Ja, nicht, dass ich jetzt irgendwelche Tipps hier,
nein. Gab's das nicht bei den Blues Brothers?
Echt, war das da? Ich habe den neulich gesehen, aber dann, wenn, habe ich's, ist es an mir vorbeigerauscht. Es kann sein. Aber da war, glaube ich, was, dass irgendwie Polizeiautos erst von dem Start und dann andere.
Ja,
ne? Das war irgendwie sowas,
ne? Irgendwie sowas, ja, genau.
Wobei der Film so schnell und musikalisch war, dass mir das wahrscheinlich nur unterbewusst aufgefallen ist. Aber ein guter Film. Also, ich mag den. Ich weiß nicht, hast du den zweiten mal gesehen? Hier 2000 oder wie der hieß?
Ja, ich habe die alle mal gesehen. Ja,
aber ich glaube, der zweite war nicht mehr ganz so. Ich habe da gar nicht. Keine Ahnung, es ist wahrscheinlich so diese zwei Filme, wo du den ersten mindestens 10-mal siehst und den zweiten 2-mal.
Ja. Ja, aber apropos musikalisch, hast du die Musical-Folge gesehen?
Habe ich noch nicht, nein, aber ich habe ja noch gar keine Folge gesehen. Deshalb, ja, müsste ich mal. Ich weiß, ich hing überall hinterher und habe keinen Paramount Plus, oder wie es heißt. Ja, genau. Ja. Aber es soll doch ganz unterhaltsam sein, habe ich so gelesen, auch für Leute, die nicht so Musical-Folgen mögen. Also ich gebe es zu, ich bin jetzt nicht so der Musical-Fan, weil es gibt Theater und das ist praktisch ein Musical, wo man Dinge versteht. Deshalb weiß ich nicht, bin ich jetzt nicht so Musical-Fan. Aber
muss ja nicht.
Muss ja nicht. Aber solange es gut ankommt, ist es doch supi, was vielleicht auch besser als die letzte Folge ankommt. Wir werden es heute, und jetzt werdet ihr es auch erfahren, ist die Folge, die wie im Original heißt, Thomas.
Smoke and Mirrors.
Genau, also klingt so wie Zugtoilette, also Rauch und Spiegel. Schlechter Gag.
Aber ist das ist, glaube ich, eine Abwandlung. Das heißt normalerweise Smoke and Daggers?
Achso, oh, das weiß ich gar nicht. Ja, was so ist, dass es diese Folge natürlich auch in anderen Sprachen gibt und da gibt es kleinere Abweichungen, ich kann nicht sprechen. Und zwar im Französischen Smokescreens, zusammengeschrieben wird es.
Ja, ein Smokescreen. Okay.
Also mit Plural und im Tschechischen Smokescreen, Einzahl. Da überlege ich mir, wer hat von wem den Titel abgeguckt. Da müssen wir mal, liebe Tschechen und liebe Franzosen, die ihr zuhört, um Deutsch zu lernen, schreibt uns gerne, ihr wisst es bestimmt. Im Ungarischen hat diese Folge den Titel, also einen zweiteiligen Titel mit einem Slash, habe ich noch nie gesehen, ist wahrscheinlich Premiere hier bei Stargate, und zwar Struggle for Power / Power Struggle, was ich sehr komisch finde, weil es sieht total merkwürdig aus, aber gut, vielleicht konnte man sich nicht entscheiden und danach kommen, nehmen wir beides und der Zuschauer wird es nicht merken, so nach dem Motto, wobei es natürlich dann die Übersetzung ist und im Original heißt es da, also nicht Original, aber in Ungarisch selber, Hatalmi Hark. Kann ich jetzt nur mutmaßen, dass es dann diese Bedeutung hat. Und im Deutschen hat man sich für den absolut sperrigen, halbakte-xischen Titel, das Wort, was ich noch nie ausgeschrieben gesehen habe, entschieden, das Machtkartell. Also wie gesagt, Kartell ist für mich Drogenkartell oder Kartellrecht, aber nicht ein Machtkartell.
Ja, die handeln Macht. Da kauft Darth Vader immer ein.
Hier, ich hätte 17 Gramm Macht, ja, genau. Ja, ach so, falls ich mehr Quatsch als sonst rede, was oder verwirrter bin als sonst, ich bin irgendwie seit 4 Uhr wach. Ich war keine Ahnung warum, konnte auch nicht wieder einschlafen. Also das ist nur, dass ihr Bescheid wisst, dass es vielleicht wirr wird von meiner Seite. Also das bitte ich zu entschuldigen.
Ich könnte mich dem anpassen, ich könnte mir einen Gin
Also.
Tonic machen. Oder zwei.
Genau, das war auf dem gleichen Wirrheitslevel sind, aber ich glaube, dann das schrecken wir zu viele Leute ab. Genau. Was hoffentlich nicht abschreckend ist, sind unsere Autoren. Das wären einmal Joseph Malozzi und Paul Mooney. Die Story hingegen, also die Handlung, wurde natürlich von den beiden überarbeitet, ist aber eigentlich von Catherine Powers, kann man noch anmerken, ist heute zum letzten Mal hier in Stargate SG-1 dabei. Ich habe jetzt nicht gefunden, also es stand jetzt praktisch nur das letzte Mal jetzt hier Drehbuch, aber ich weiß nicht, ob das auch für SGA gilt oder SGU, ob sie dabei war. Aber das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Auf jeden Fall das letzte Mal SG1. Genau, Peter DeLuise, Regie mal wieder und habe hier wieder drei Ausstrahlungssachen gefunden. Einmal die Weltpremiere am 24.01.2003, dann die USA Premiere. Okay, warte mal, bin ich jetzt verrutscht in der Zeile? Ja, nee. Die Weltpremiere war am 18.12.2002 und die USA-Premiere am 24.01.2003. Die Deutschland-Premiere war am 25.06.2003. Ja, ich glaube, das ist einmal. Wir hatten das doch neulich. War das England oder Kanada, wo das manchmal früher aus.
Ja, England hatten wir
England war
schon
es, ne?
mal, aber
England
das
war
ist
es.
auch irgendwie sehr
Ich weiß
merkwürdig.
nicht, kann es sein, schreibt uns gerne, vielleicht hatten wir es schon mal erwähnt, aber das sind so Kleinigkeiten, die dann doch manchmal verloren gehen, im nicht vorhandenen Langzeitgedächtnis, bei mir jedenfalls. Gibt es da irgendwelche Ausstrahlungsdeals, die man mal abgeschlossen hat, dass so Staffel 1 bis zuerst in Großbritannien ausgestrahlt werden, obwohl die Serie eigentlich USA ist? Ist es zwar sehr ungewöhnlich, aber es kann gut sein, dass es damals so komische Dinge gab. Wer weiß, also schreibt uns da gerne, wenn ihr da mehr wisst. Wir wissen ja auch nicht alles. Ihr könnt dann auch gerne mal die Hausaufgaben machen.
Genau, oder fragt Gregor. Gregor redet über alles, der kann das bestimmt erklären.
Genau. Die Quote der letzten Folge war 1,282 Millionen Zuschauer, beziehungsweise Haushalt. Ich sag's immer falsch, weil ich weiß nicht, wie viele dann wirklich vorm Fernseher sitzen und wenn dann noch das Eichhörnchen was nebenan und die Katze, ich weiß, dann ist es mehr. Aber 12,7% und ist jetzt gestiegen auf 1,432 Millionen, 13,9%. Genau, das hätte ich jetzt fast vergessen. Carina hat uns geschrieben auf Twitter, also @madame_caro_89, und zwar zur Folge Prometheus darunter. Erde Doppelpunkt P2X-3YZ, also das ist die Erdadresse. Kann sein, dass wir gefragt haben, was ist eigentlich die Erdadresse oder so. Ne?
Haben wir.
Genau. Und was ich ja noch machen kann, ist jetzt kostenlose Werbung, denn es gibt, oder wenn ihr es hört, ist es vielleicht schon draußen, einen Hör mal, Wetter Hammer, also Tool, also wie heißt es, Home Improvement Podcast, wo auch Carina mitmacht, den ihr hören könnt. Ich hätte natürlich clevererweise das jetzt offen haben können, um zu sehen, wie der heißt, und hab's nicht.
Die Dünnbrett, oh, die Dünnbrett,
Dünnbrettbohrer, genau.
oh,
Ja.
ja, ich hatte den Link gesehen, ich dachte so viel, ne, weil du mich ja verlinkt hattest,
Genau,
so.
genau. Weil ich weiß, dass du da ja auch Interesse hast. Vielleicht bist du ja da mal
Genau.
Gast. Könnte ich mir gut
Oh,
vorstellen.
ja, oh ja, oh ja. Moment, das muss ich erstmal mal sagen,
Erstmal
wo
notieren
ist
und
der?
wir quatschen dich da schon rein, Thomas. Ich meine, Carina nimmt ja auch mit uns auf, deshalb. Das ist ja alles eine große Podcast-Familie.
So, Podcast, zack,
Genau,
auf meiner
perfekt.
Liste.
Ja, also hört da auch gerne rein und also auf Twitter könnt ihr schon praktisch das abonnieren, den Podcast, aber ist noch nicht erschienen jetzt. Aber wenn ihr es hört, vielleicht schon, ne? Weiß ich jetzt nicht genau. Also, genau, das war jetzt so die einzige Rückmeldung, was ich wahrgenommen habe. Und mal gucken. Genau. Ja. Thomas, wo steigen wir denn ein? Ich finde, es ist ein interessanter Einstieg, weil der Einstieg lässt vermuten, dass man davor eine Folge gesehen hat, die mit der zusammenhängt, aber das ist ja schon mehrere Folgen her, weil. Wir bekommen ja dieses Previously on Stargate SG-1 eingeblendet. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe da immer denkt, okay, das ist jetzt kurz vor dem ist das und das passiert, aber das ist ja schon eigentlich Folgen sehr weit weg. Aber na gut, vielleicht um es nochmal
Ja,
zu erklären.
4:15 steht im
Ja,
Transkript, ne? Also das sind ja fast zwei, das sind zwei Staffeln, ne?
genau,
Sind
es
ja
ist schon,
zwei.
ist wahrscheinlich so ein Stilmittel, dass man nochmal abgeholt wird, aber
Ja, damit der Zuschauer weiß, worum es überhaupt geht.
Ja, das stimmt.
Ja, oder man hat es nicht geguckt. Gibt ja auch Leute, die immer
Genau,
mal
ja.
irgendwo. Ja, previously, wir sehen aus Chain Reaction Staffel 4, Folge 15, ein paar Szenen. Wir sehen Mayborns Safe House und dass Mayborn hier erzählt, hier von wegen, das NID kann man nicht besiegen, ne? Die werden euch stoppen, die werden euch töten, wenn man es nur versucht. Na, und wir müssen hier Evidenz finden, dass man die irgendwie dran an den Wickel kriegt, sodass man Hammond wieder in Lohn und Brot bekommt. Wir sehen Kinsey's Study, also wie gesagt, das kennt ihr ja alles. Ne? Also, das ist jetzt nicht, ne, von wegen, ne, die hacken Kinsey's Computer. Dann sehen wir irgendwie die Folge 2001, fünfte Staffel, Episode 10, na, wo Kinsey und O'Neill in der Limousine sitzen und ja, ne, wenn sich Kinsey dann dazu äußert. Das ist eigentlich das einzig Wichtige an der ganzen, an dem ganzen Vorher, das mit der Incriminating Evidence, das ist ja völliger Blödsinn. Was hier wichtig ist,
Ja.
dieser Teil vom Gespräch, dass na, er sagt, Kinsey sagt so von wegen, hey, ich bin mir nicht ganz sicher, was du alles tun würdest, damit ich nicht Präsident der Vereinigten Staaten werde. Ne? Das ist wichtig für die Folge. Also, so. Also, das hat ja noch mit der Folge zu tun. Ja, damit enden diese Flashbacks aber auch direkt und wir wechseln nach in die Gegenwart, nach Washington, D.C. Wir sehen in einem Hotelraum jemanden, also wir sehen Handschuhe von jemandem, der ja, eine Waffe aus einem Köfferchen nimmt und die dann zusammenschraubt. Wir sehen gegenüber, ne, ein anderes Hotel und da kommt eine Limousine vorgefahren. Wir sehen Secret Service Agenten, die da irgendwie die ganze Area abriegeln. Wobei interessant, sind das überhaupt Secret Service Leute? Die
Ja.
sind doch normalerweise, eigentlich beschützen die ja den Präsidenten und nicht irgendwelche Präsidentenanwärter. Der hat
Aber
dann da seine eigene.
ich weiß,
Hat er nicht seine eigene Riege?
meinst du so Senatoren, dass die auch welche haben, aber nicht zu viele? Oder irgendwie meinst du
Nein,
so?
nein, nein, ich meine so von wegen, dass das Secret Service eigentlich
Ach so,
vom
der reine Secret.
Aufgabengebiet
Ach
her.
so, ach so. Ja, oder halt ehemalige Präsidenten. Stimmt, das hätte ich jetzt auch gedacht. Ja,
Na,
ich
also.
glaube, ja, das ist vielleicht ein bisschen eine Unstimmigkeit. Und weil du es gerade ansprichst, kann ich da ja auch.
Nee, er steht ja nur im Transkript.
Ja,
Das,
ja.
ne, Leute in schwarzen Anzügen mit einem
Ja.
Knopf im Ohr, das kann ja jeder sein. Das
Das
muss
kann
ja
jeder
nicht
sein.
unbedingt ein Secret Service. Das kann auch
Genau.
der MID sein.
NID. Ja.
MIB. Na, die
MIB,
Milizdienste, na,
genau.
die Leute.
Was mir noch aufgefallen ist, das sieht man jetzt auch gleich, dass diese Leibwächter oder Leibgarde klingt jetzt so nach Star Wars, die Leibwächter, die haben ja Uzis, ich weiß nie, wie man es ausspricht, deshalb spreche ich immer beides aus. Und ich dachte immer so, wenn ich jetzt
Usos.
andere, genau, Uzis, wenn ich jetzt andere Filme, Serien, okay, wie realistisch ist natürlich dahingestellt, da wird es eigentlich immer so dargestellt, aus meiner Sicht jedenfalls, dass die halt normale Pistolen haben und nicht praktisch so halbautomatisch. Also das ist ja schon eine Nummer höher, sage ich jetzt mal. Aber kann gut sein, dass es doch so ist. Deshalb schreibt uns da gerne, falls
Ja,
ihr
also es sieht
Personenschützer
merkwürdig aus, ja.
seid, ja.
Sieht auf jeden Fall merkwürdig aus. Nee, keine Ahnung. Also diese Uzi-Geschichten, das kennt man höchstens aus einem Mafia-Film,
Ja,
dass wenn der
gut, dachte ich
Mafia-Boss
auch immer.
irgendwie beschützt wird oder ähnliche Geschichten, keine Ahnung. Ja, die Secret Service-Leute bahnen da irgendwie einen Cordon zur Tür und wir sehen einen Reporter und dann kommt Kinsey aus dem Hotel heraus und ja, er. So typische Wahlkampfgeschichtchen, mehr oder minder. Ne? Er schüttelt mal hier und da am Kondor ein paar Hände. Wir sehen dann wieder, wir wechseln in diesen Hotelraum zurück. Ne? Der Typ hat die Waffe zusammengesetzt. Oder also die Person. Wir wissen ja zu dem Zeitpunkt, wir sehen ja nur die Hände und wie die Waffe zusammengeschraubt wird. Wir wissen nicht, wer es ist. Also theoretisch könnte es an dieser Stelle ja immer noch eine Frau sein. Ne? Kinsel wieder unten Hände schütteln. Da oben wird ein Magazin eingesetzt. Und ja, wieder Kinsey unten, der immer noch Hände schütteln, der geht jetzt Richtung Limousine, der Assassin da oben. Wir sehen durch das Zielfernrohr ein braunes Auge und ja, er
Ja,
zielt
und
auf
da
Kinsey.
kann ich was zu sagen, weil ich weiß noch, wo ich die damals zum ersten oder zweiten Mal gesehen habe, da dachte ich mir schon eigentlich, was ist vom Auge her? Irgendwie hatte ich gedacht, na, das ist bestimmt,
Das
kommen wir
fliegende
gleich
Auge.
drauf. Das ist das fliegende Auge, das ist Roy Scheider. Neues
Genau.
Mitglied. Genau. Ja.
Und dann wird auch direkt geschossen. Na, wir hören den Schuss unten. Kinsey bricht zusammen, hält sich da irgendwie, ja, die Brust, also eher so die Schulter mehr, ne? Also die Menge duckt sich und man schreit und jammert und der Secret Service, die Leute, ne, riegeln dann irgendwie alles ab und schauen dann, wo der Schuss herkam, ne? Waffen gezogen und sowas. Und ja, einer beugt sich dann auch zu Kinsey herunter und spricht dann in sein Mikrofon. Und man hört ihn dann auch übers Radio so von wegen: Der Senator has been hit, he's been hit. Im Hotelraum sieht man jetzt diese Person, dass sie die Waffe wieder auseinanderfaltet. Also ist halt so ein Gewehr, so in mehreren Teilen. Und nimmt es dann auch mit. Und ja, dann sehen wir dieses Hotel, wo der Assassin rauskommt. Ne? Und ja. Überraschung, Überraschung, die Person, die da heraustritt, ist O'Neill.
Genau,
Badum.
da war noch, glaube ich, so ein recht bedeutungsschwangeres Musikstück mit vermeintlichem Tiefgang, was da hinten dran gespielt wurde, um es nochmal dramatischer zu halten.
Genau,
Ja.
ja, und damit endet der Teaser und wir starten in die Folge.
Ja, wir gehen in Jonas Büro, nun im Stargate Center, und sehen dort den Fernseher, der vor sich hin. Also der Fernseher redet nicht vor sich hin, sondern die Reporterin im Fernseher. Und da geht es eben um das besagte Attentat, das Kinsey erschossen wurde. Genau, da steht auch Live-Report auf dem Schirm. Und ja, sie sagt dann, dass die Ermordung eben für Schockwellen da in Washington gesorgt hat und dass der Nationalkongress seiner Partei nur wenige Wochen entfernt davon war, eben, und dass er da wohl als wahrscheinlichster Kandidat für einen zweiten Platz auf der Präsidentschaftswahl galt, wahrscheinlich zweiten Nominierten, oder wie ist das gemeint?
Der
Wahrscheinlich falsch
Most Likely
übersetzt, ne?
Choice,
Also, oder,
oder? Ja,
ja,
keine
also.
Ahnung. To be the most likely choice for the second spot on the presidential ticket.
Ach, na gut, vielleicht, dass sie so zwei Kandidaten aufstellen wollen und das ist zwischen denen, ich weiß nicht, so würde ich es mir jetzt erklären. Vielleicht ein bisschen ungenau formuliert da,
Keine Ahnung, vielleicht
ja.
geht es auch darum, von wegen, dass er der Herausforderer ist. Und das erste Ticket, der Amtsinhaber
Ach
wird ja einmal
so,
so
ja, okay, das könnte
dargestellt,
auch sein,
ne?
ja.
Na. Hier eine kurze Sache. Die Reporterin wird gespielt spielt sich selber. Mi Jung Lee ist eine kanadische Reporterin. Die ist in diversen Sachen aufgetaucht, auch als Reporterin immer. Einmal in The Sentinel, Newscaster in Armageddon, in Twilight Zone war sie einmal Reporterin in X-Men 2, in Supernatural war sie einmal eine Reporterin in X-Men Der letzte Widerstand. Reporterin war sie auch in Watchmen, dreimal ist in Arrow auch noch aufgetaucht.
Ah ja, also hat sie praktisch in ihre Schauspielerkartei geschrieben, so, ich bin Reporterin, falls ihr eine braucht, ich muss gar nicht schauspielen, ich bin das. Also, ja, genau. Genau, wir sehen dann, Jonas, Carter und Tirk stehen mittlerweile auch herum vorm Fernseher, schauen sich das an und O'Neill kommt hinzu, trägt da eher lässige Zivilkleidung. War es die gleiche, wo er beim Attentat war? Ich glaube schon, ne? Oder bin ich jetzt. Ich glaube schon. Also es ist auf jeden Fall Zivilkleidung und nicht irgendwelche.
Oh, da habe ich nicht drauf geachtet.
Ich
Müsste aber eigentlich was
müsste.
anderes sein.
Aber irgendwie dachte ich, zumindest der Pullover. Ja gut, schreibt's
Ja,
uns.
also
Ja.
wenn ist es ein Filmfehler, aber da kommen wir dann später zu.
Genau. Ja, dann geht's da weiter. Die Reporterin da im TV und Uni meint, hallo, bin wieder da. Habe ich was verpasst? Carter schaltet den Fernseher aus. Nee, stumm schaltet sie ihn und guckt ein bisschen verwirrt auf O'Neill. Sir, Senator Kinsey ist tot, er wurde erschossen. O'Neill so, was? Jonas sagt, ja, hier seit 3 Tagen, es ist doch überall in den Nachrichten zu sehen. O'Neill verarbeitet es wohl noch so, ja, ich war im Urlaub. Carter, sieht so aus, als wäre es ein professioneller Hit gewesen, wahrscheinlich Treffer.
Nee, Hit.
Ach
Ein
so.
Anschlag. Also auf dem Weg, das nennt man
Ja.
Hit, ja.
Okay,
Also Hit
und.
and Run, ne, ist ja so ein typischer Begriff auch.
Ja, der Schütze holte ihn aus einem Hotelzimmer, also schaust aus einem Hotelzimmer und auf der anderen Straßenseite und verschwand dann einfach. Und O'Neill fragt, ob es da irgendwelche Verdächtigen gäbe und Carter schüttelt mit dem Kopf und die Polizei würde jedenfalls nichts sagen. Tjerk nimmt an, dass ein Mann in der Position von Kinsey sehr viele Feinde haben würde und ja, O'Neill Sagt er jetzt erstmal nicht zu. Also wir kennen ja sein Verhältnis in Anführungszeichen, sein Nicht-Verhältnis zu Kinsey. Hammond kommt hinzu und ja, spricht ihn an. Und ja, Uni so, ja, General. Und Hammond, ja,
Ist
tut.
auch nicht nur Uni, nicht nur Hammond
Genau,
da
mit
reinkommt.
zwei Guards. Ne? Tut mir leid, hier das tun zu müssen, aber diese Männer sind hier, um sie nach Petersen zu begleiten. Und von dort werden sie dann nach Andrews geflogen und den Zivilbehörden in Washington übergeben. Und SG-1 schaut sich verwirrt an und auch die Wachen da und Hammond auch. Und Carter fragt auch, was denn hier jetzt überhaupt los ist. Ja, und Hammond spricht es aus. Colonel O'Neill ist wegen Mordes an Senator Kinsey verhaftet. Was natürlich ein komischer Satz ist, weil sonst wird bei sowas doch immer gesagt, wegen vermeintlichen, oder? Naja, kleine semantische Sache nur, aber wirkt so endgültig, ne? Ich weiß es nicht, wie das dann, aber es kam mir so
Nein,
endgültig
nein,
irgendwie
nein,
vor.
das verstehst du falsch. Ne? Also die Unschuldsvermutung gilt nur für die zivilen Behörden. Hier ist man beim
Ach
Militär.
so, da bist du auch, ach okay, er hat den Schokoriegel geklaut an der Tanke, okay, gut. Er war beim Militär, er ist schuldig. Ja, und O'Neill ist völlig schockiert, so, was? Und SG-1 auch und natürlich auch. Und die Guards bitten ihn doch jetzt doch mal hier mitzukommen. Und O'Neill so, naja, glaube ich jetzt nicht. Aber Hammond dann energischer Colonel und der protestiert dann, ja, General, ich war im Urlaub. Wobei das ja auch, also, okay, auch wenn man im Urlaub ist, kann man Leute töten. Oder sind wir jetzt wieder an so einem Punkt, okay, wenn man im Urlaub ist, ist man
Im
automatisch
Jagdurlaub.
unschuldig. Im Jagdurlaub, ne? Das ist ja ein Genau.
Genau,
Ja.
eins ist zu sagen, einer der SS wird gespielt von Simon Egan. Babylon 5, Legends of the Rangers, ist er ein Mimba und hat aber insgesamt auch nur drei Rollen.
Ah ja. Genau. Hammond ist jetzt wieder ein bisschen im ruhigeren Modus und sagt, dass er ihm glaubt. Aber im Moment müsse man eben hier mit denen zusammenarbeiten. O'Neill sieht natürlich logischerweise immer noch von der Rolle aus, falls man so aussehen kann. Und dann geht's hinüber, auch wieder ins Target Center, aber in den Briefing Room diesmal.
Ja, Carter, T'Halk, Jonas und Hammond kommen von unten in den Raum hinein und ja, Carter auch, das kann doch nicht sein, dass hier Colonel O'Neill sowas getan hat und ja, Hammond bestätigt das aber auch, aber ne, ihm werden die Hände gebunden und ja, Jonas versucht es mir auf die logische Art und Weise, ja, wie kommen die überhaupt auf diesen Blödsinn? Und ja, Davis, der sitzt da oben schon und sagt dann, ja, das sieht halt wirklich so aus, als wäre er es gewesen. Ne? Der sitzt da oben schon, hat Papiere vor sich auf dem Tisch und hat auch eine Remote Control für den Fernseher bei ihm. Und ja, Hammond erzählt dann, ja, dass Davis hier da irgendwie der Liaison zwischen den zivilen Behörden und also den Staatsanwälten und dem Pentagon ist. Und ja, er hat einen Report für uns, sagt er dann auch und wendet sich dann auch an den Major und dieser bedankt sich. Man setzt sich. Davis drückt auf der Fernbedienung und wir sehen einen Ausschnitt aus einer schwarz-weißen Überwachungskamera. Und ja, er erzählt dann, es gibt dann ein paar Anmerkungen dazu, ne? Security Camera, das war in dem Hotel gegenüber, wo der Schuss, wo Kinsey niedergeschossen worden ist. Und ja, das ist ein paar Minuten gewesen, nachdem es passiert ist. Und wir sehen dann O'Neill, der die Treppe runtergeht. Ne? Er hat ein Köfferchen in der Hand. Und ja, ne, so von wegen, dann sagt Davis auch so von wegen, ja, hier der Schusswinkel, ne, sagt, das kam aus diesem Hotel.
Ja, aber vielleicht hat er da auch mit jemandem einfach nur Schach gespielt, weil so ein Schachkoffer, wer kennt's nicht? Oder seine Angel war da drin, so eine Klappangel, kann man die
Ja,
so klein
genau.
ein,
Ja, ja,
ja,
ja, ja.
vielleicht.
Ja, ne, seine Angel, keine Ahnung, vielleicht hat er hier so Plastikenten gefischt oder so, hat sich irgendwie
Genau.
so ein kleines Planschbecken ins Hotelzimmer gesetzt und dann. Ja, na, und John sagt dann, ja, aber das beweist doch noch überhaupt nichts. Ne? Also außer, dass er dann irgendwie vor Ort war und ja, Davis sagt dann, ja, wegen diesem Video hat man auf jeden Fall einen Durchsuchungsbefehl bekommen, hat Colonel O'Neills Haus durchsucht und seine Hütte. Und ja, ne, sie haben nichts gefunden, aber einer seiner Nachbarn hat erzählt, dass Colonel O'Neill was im See versenkt hätte. Da komme ich später nochmal zu, weil das eigentlich totaler Quatsch ist. Und ja, sie haben den Taucher runtergeschickt und haben dann dies hier gefunden. Und dann ja, macht er den Fallordner auf und zeigt dann eine Waffe. Ne? Also, ja, die Ballistics hier matchen auch, die Kugel matcht mit dem von, also die ballistischen Reports dieser Waffe matchen mit der Kugel, die man aus Senator Kinsey rausgeholt hat. Und ja, oh Gott, man ist irgendwie so ein bisschen geschockt und kann das kaum glauben. Und ja, ich weiß nicht, was ich sonst noch sagen soll, sagt Davis, ne? Ich weiß, da gab es böses Blut mit dem. Und Katana, ja, also bitte, ne? Also, sind ein paar Mal aneinander geraten, aber es gibt doch kein Motiv für Mord oder so. Und ja, ne, Jonas, der dann irgendwie auch sagt, so von wegen, ja, hier, ich habe da irgendwie ein paar Reports drüber gelesen, aber das war irgendwie ein bisschen vage. Und ja, Hammond erzählt dann so ein bisschen, ne, hier, der Senator war involviert mit ein paar Leuten, die nicht so glücklich darüber waren, wie das Stargate-Kommando gehandelt wird. Und sie haben versucht, ergänzt dann Carter, hier General Hammond zu erpressen. Und ja, Colonel O'Neill hat dann irgendwie ja, die Beweise, die wir vorhin dann auch gehört haben, ne, im Vorspann, ne, so von wegen, sie haben dann gedroht, ihn da irgendwie dran zu kriegen, wenn er sich nicht zurückzieht. Und ja, aber dann hat Kinsey doch im Endeffekt das SGC beschützt. Und ja, ich glaube aber nicht, dass er damit glücklich war, erwidert Carter. Und ja, aber das ist doch kein Grund, irgendjemanden umzubringen. Ne? Das ist ein Motiv, ihn am Leben zu halten. Und ja, aber sagt hier, wir können diese Informationen natürlich nicht an die Öffentlichkeit bringen. Also selbst ohne Stargate-Kommando könnten sie es nicht. Also, oh Gott, die Armee erpresst einen Senator. Ne? Das kommt
Das ist ein
vermutlich
normaler Vorgang in der Politik in den
nicht
USA.
so gut
Ja.
an. Ja, so von wegen, aber das wäre auf jeden Fall ein politisches Desaster für die aktuelle Administration. Und ja, aber die Administration schuldet und jedoch haufenweise. Ja, das weiß ich, sagt Hammond dann auch. Ne? Das weiß auch der Präsident, aber der kann im Moment nichts tun. Na, ich bin aber auch kein Politiker und ja, ich kann da irgendwas gegen tun. Ich werde jetzt hier alle Off-World-Assignments von SG1 erstmal postponen und ihr werdet euch den ganzen Scheiß mal anschauen. Na, ihr habt meine komplette Unterstützung, alle Ressourcen des SGCs stehen euch zur Verfügung. Und ja, Carter bedankt sich, Hammond entlässt sie und ja, alle gehen, bis auf Davis, der da noch sitzen bleibt. Und wir schwenken noch einmal kurz auf den Fernseher zurück, wo man halt das Gesicht von O'Neill auf der Security-Kamera sieht und dann wechseln wir in ein Staatsgefängnis.
Genau, das ist auf oder in der Peterson Air Force Base. Und genau, die gibt es wirklich. Ich glaube, das ist auch sowas, so eine Base, was man immer mal wieder in irgendeiner Serie oder irgendwie Film wird es immer mal so erwähnt, weil ist so wohl eine gängige Basis irgendwie. Ist wohl,
Nee, ich glaube,
oder?
das sind zwei
Ich weiß.
verschiedene
Ach
Sachen. Die
so,
Peterson Air
okay.
Force Base
Dann habe ich
ist
das.
ja, von wegen, haben sie ja gesagt, so von wegen, er wird nach Peterson verfrachtet
Ach
und
so,
dann
jetzt,
den
ja, ich
zivilen
sehe es.
Behörden.
Stimmt,
Na, das ist
ja.
so ein Zwischenschritt, weil ne, Federal Prison steht natürlich
Ach
nicht auf
so,
einem
okay.
Armeegelände, also.
Nee, stimmt. Dann ist es hier bei mir, ja, ich habe das jetzt als eine Szene genommen, aber hier steht es ja außen, ist noch Peterson Air Force Base und dann gehen wir ins Bundesgefängnis. Hast du recht, genau. Ja, Tielk und Jonas sind da. Beide in grünen BDUs gekleidet. Wahrscheinlich das war eine Uniform, oder?
Ja, diese Standarddinger,
Okay.
ne? Also,
Das ist
ich
immer
weiß
hier.
nicht, wie sich das
Ich
nennt.
weiß
Also, es ist ja keine
nicht.
Uniform, das ist ja mehr so ein Trainingsoutfit
Ja.
oder sowas, keine Ahnung.
Genau, Tielk hat eine schwarze Mütze noch auf dem Kopf und die stehen da und warten in diesem Besucherraum. Eine Tür wird dann geöffnet, also summt so und der gefesselte O'Neill wird von Guards hereingeführt und trägt so blaue Gefängniskleidung. Aber ist es nicht orange? Oder gibt. Na, Orange is the new black? Gefängniskleidung. Vielleicht von Staat zu Staat auch unterschiedlich. Keine Ahnung.
Ich weiß es nicht.
Aber vielleicht erst, wenn man vor Ort. Ich habe keine Ahnung. Schreibt es uns gerne, falls ihr mal in den USA in einem Gefängnis wart, als Insasse, Besucher oder Wärter, ist ja egal. genau. Und Jonas grüßt da und Uni lächelt leicht humorlos, geht dann weiter rein. Die Wachen gehen raus. Wie geht's dir denn? Meint Jonas. Und Uni, ja, mir wird ein Mord vorgeworfen, den ich nicht begangen habe. Also, wie soll es dir jetzt meiner? Wie? geht es mir ihrer Meinung nach und sitzt jetzt an dem Tisch dort und Jonas und Jörg sitzen ihm gegenüber. Wann sollst du denn nach Washington gebracht werden? Fragt Jonas und Uli, ja, ein paar Tage. General Element hat unsere Aufgaben außerhalb des Planeten ausgesetzt, damit wir die Situation untersuchen können, meint Tjalk. Und Jonas sagt, dass das aber gerade nicht so dufte läuft. Es würde wohl Beweise geben, die sie am Tatort der Schießerei verorten, meint Tjalk. Und O'Neill, ich war angeln. Jonas rutscht ein bisschen nervös auf dem Sitz da hin und her. Und O'Neill meint, schau hier, Kinsey war nicht mein bester Kumpel. Ab und zu hätte ich Lust gehabt, ihn zu verprügeln, aber ich habe ihn nicht getötet. Und Jonas, naja, irgendwie, also sie haben ein Video, das sie eindeutig in Washington D.C. vor 3 Tagen zeigt. Und ihr schüttelt den Kopf und murmelt, glaube ich jetzt nicht. Jonas, wir wissen, dass du schon mal auf Geheimmission warst. Ne? Also wir sind ja auch nicht hier immer in alle Details eingeweiht, also spielt hier ein bisschen so den Zuschauer, obwohl er doch Mitglied von SG-1 ist, kurios. Und Uli unterbricht dann wütend, ja, ich war nicht auf einer Mission, Jonas, ich war in Minnesota im Urlaub. Ist ja auch eine Mission, ne? Tjalk, ja, ist dir denn irgendwer begegnet, der diese Geschichte, das ist auch gut, Geschichte, bestätigen kann? Und Uli, ich war 20 Meilen von der nächsten Stadt entfernt, allein, das war der Punkt, ne? Und
so, ihr, ja, genau, an der Stelle muss ich einhaken. Ich habe ja vorhin schon gesagt, so von wegen, dass das totaler Schwachsinn ist, mit der Waffe, die sie ja in dem See gefunden haben. Ne? Der See ist ja nicht neben O'Neills Heimathaus, sondern der ist in der Nähe dieser Hütte. Wenn die Hütte aber 20 Meilen von jeglicher Zivilisation weg ist, was für ein Nachbar soll den der gesehen haben? Jemand mit einem Radioteleskop auf dem Berg?
30 der zweite Angler in dieser Region, der zufällig, ja.
Also es ist völliger Blödsinn. Also, ne, also entweder bin ich 20 Meilen weg von allem und habe da wirklich meine komplette Ruhe. Er sagt ja auch alleine, ja, ne, da wird er keine Nachbarn haben. Wie ihn da irgendein Nachbar sehen will, dass er da irgendwas in den See schmeißt. Also,
ja gut, vielleicht, ich weiß nicht, ob da irgendwo eine Tankstelle noch in der Nähe, ach, keine Ahnung, aber ja, ist ein bisschen.
Ja, aber 20 Meilen bis zur nächsten Straße, also ja, okay, eine Tankstelle, ja, einfach so mit dem, so
weiß mit dem nicht, Wald. Eine unprofitable Tankstelle, keine Ahnung. Wer weiß, Airbnb im Wald ist doch nett oder so.
Also es macht eigentlich, ja, keinen Sinn.
Genau, Tjalk meint dann, okay, vielleicht ist es ja Teil von einem ausgeklügelten Plan und die Verantwortlichen haben beschlossen, zu dem Zeitpunkt so zu handeln, als wussten sie, dass sie kein Alibi haben würden. Und Neil grübelt ein bisschen, schaut Tjalk an. Dann geht's aber wieder im Stargate Center im Briefing Room weiter.
Ja, was aber auch Quatsch ist, die Aussage von Tjalk, weil wir haben ja O'Neill gesehen. Ne, also von wegen, ja, ja, das ist schön, wenn man irgendeinen Plan hätte, um O'Neill reinzureiten, ne, aber ja, wir haben ganz klar gesehen, dass O'Neill vor Ort war. Ne, also das, ja, ist, die Aussage macht auch
wenig. Aber er hinterfragt es irgendwie, nur kann das nicht so gut sinnvoll artikulieren.
Ja. Na, ist irgendwie Quark. Ja, wir sind wieder im Briefingraum. Diesmal Carter, Jonas, Tjalk, die Hammond dann berichten. Ja, Carter erzählt, sie hat sich das Videotape mal angeschaut. Wobei ich nicht glaube, dass sie das Original bekommen hätte. Also das ist auch irgendwie merkwürdig, dass wir die Staatsanwaltschaft haben. Ne? Alle anderen werden eine Kopie kriegen. Also da kann Carter nichts rausfinden, weil sie nicht das Original hat. Das wird man ihr als Militärbehörde auch kaum geben. Ne? Das könnte dann irgendwie ein Sachverständiger kriegen oder sowas. Also weiß ja nicht, warum Carter da irgendwie an das Original kommen soll. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Vor allen Dingen denjenigen, die man, ne, erst Militärangehöriger, dem Militär dann das Ding zu geben und hier, ach ja, hier das Original, dann könnte man der damit irgendeinen Blödsinn anstellen und dann hinterher behaupten, oh Gott, da ist aber manipuliert worden. Das ist ja, ne, also ist ich eher unwahrscheinlich, dass Carter das Original und Kopien, da kannst du nichts drauf sehen. Also, klar, da hätte es ja jetzt irgendwie Staffage oder irgendwie was oder, ne, so Schnitte oder sowas, das würde es auch beim Kopieren vielleicht noch sehen oder was ich weiß, beim Zusammenschnippeln, ja, irgendwelche, ein Bild vergessen oder sowas, das siehst du ja bei 60 Frames die Minute ja gar nicht, ne, dass man da irgendwas rausfindet. Aber Carter hat nicht das Original, dementsprechend kann sie darüber überhaupt gar keine finale Aussage eigentlich treffen. Und, ja, ne, Jonas, ja, dann heißt ja eigentlich, das war O'Neill oder jemand, der genauso aussieht. Und Herr Tjalk hat dann auch direkt eine Idee und sagt dann, wir haben ja schon Duplikat-Technologie schon mal gesehen. Und ja, das habe ich auch gedacht. Kater wieder. Und ja, aber diese Mimic-Devices sind schwer bewacht. Und ja, ne, Hammond seufzt dann, wendet sich an Jonas und weil der dann auch sagt, hier Mimic-Devices, worum geht's denn überhaupt? Ja, 3 Jahre zuvor hatten wir eine Futtersituation hier im SGC. Aliens haben sich hier eingedrängt zu Mimic-Devices und haben dann irgendwie Leute ersetzt. Ne, sogar auch mich. Und wieso habe ich davon noch nie gehört? Ja, ne, wegen dem Security Breach. Wir haben da auf jeden Fall die Decision gemacht, hier alles aus den offiziellen Reports zu löschen. Wobei ich mir denke, warum? Also jemand, der die Records von SG1 sehen darf, hat die höchste Sicherheitsstufe. Also, hä?
Ja.
Also es ist. Warum das? Ich habe keine Ahnung. Ja, wo sind denn die ganzen Devices? Erkundigt sich dann auch Jonas und der, ja, Area 51. Und da wechseln wir jetzt auch hin. Wir sehen so einen Schließfachschrank, nur so eine ganze Wand mit Schließfächern. Da sind dann Laser vor oder irgendwie sowas. Und ja, Carter kommt dann rein nach einem Geräusch. Wir hören, dass die Tür sich öffnet. Hat eine Uniform an. Wir sehen einen Scientist im Labcoat, die da reinkommt, auch mit ihr reinkommt. Wie viele habt ihr denn? Und ja, 12 vom SGC und die sind alle hier. Und ja, die Wissenschaftlerin öffnet. Und dazu habe ich mir gar nicht aufgeschrieben, wer das ist. Ich glaube, die kam schon mal vor. Deswegen habe ich mir das hier
Ich
nicht
glaube, die
notiert.
kam schon mal vor. Irgendwer kam schon mal vor von den Grenzen, ja.
Ja, und ja, ne, sie scannt ihre Handfläche und ja, die Laser gehen dann aus. Und hat sie irgendjemand in letzter Zeit studiert? Ja, arbeiten alle an den X303 und ja, ja, eine von diesen Schließfächern wird geöffnet. Ne, Wissenschaftlerin gibt irgendwie eine Kombination dafür ein, nimmt nochmal ihren Daumen dazu, wobei das ja auch irgendwie Quark ist. Ja, auf jeden Fall geht's auf. 12 Mimic-Devices sitzen da in so Schaumstoff und ja, alles hier, ne, alle 12 da. Carter nimmt eins dieser Teile hoch und schaut sich das genau an. Und dann wechseln wir zurück ins Gefängnis, warum ich mich frage, warum die immer denn den Umweg dann zu O'Neill machen, ne? Das müssten sie eigentlich Hammond berichten, also dieses ganze Gereise vom State Prison
Bisschen Geld
zu Area 51
ausgeben.
und
Ja.
das dürfen sie aber nicht irgendwelche Klimakleber wissen lassen.
Nee.
Also die kleben sich dann an den Runway, wie in Frankfurt war das doch, ne?
Ja.
Ja, Carter hat hier auch interessant, dass sie irgendwelche Sachen mitnehmen dürfen. Normalerweise im Gefängnis muss ja irgendwie alles abgeben. Aber setzt auf jeden Fall eine dieser Devices dann vor Neil und sagt dann, ja, it's a fake. Ja, all Mimic-Devices were switched. Und ja, Neil macht dann, ja, someone duplicated the duplicators. Na, also ein bisschen Wortwitz. Und ja, letzter Test hier war 6 Monate zuvor und sie konnten in der Zeit alle, ne, also in der Zeit irgendwann genommen worden sein. Wobei das ja nicht unbedingt was heißt. Ne? Also jemand, der die getestet hat, hätte sie auch austauschen können. Ne? Also das schließt sich jetzt nicht aus. Ne? Es könnte auch vor 6 Monaten gewesen sein. Und ja, wir müssen dich doch hier irgendwie rauskriegen, sagt Jonas. Und ja, das mit der Alien Defense Technology, die Alien Technology Defense wird wohl eher nicht funktionieren. Ja, verstehe ich. Und ja, aber wenn jemand da aussieht, der genauso aussieht wie du, ne, das muss doch relevant sein. Und ja, Classified Information mischt sich Carter ein. Wir können, ja, aber wir können den richtigen Assassin suchen, sagt sie, vielleicht. Und im Jonas Office geht es dann weiter. Ne? Jonas hat die Mimic-Device in der Hand und Dirk und Carter stehen dann vor ihm. Und wie funktionieren diese Teile eigentlich? Ja, zwei Teile. Erst muss er jemanden in das Scanning-Device packen und dann wird das Image in den Holographic Sequencer geladen. Und das hier, ja, und genau. Dann setzt du das auf deinen Körper und aktivierst es und dann siehst du genauso aus wie die Person, die gescannt worden ist. Und wurde dieses Scanning-Device dann auch genommen? Nee, die ist in Area 51. Wir checken sie gerade aus. Und ja, aber dann können die ja irgendwie nur eine Limited Number of People irgendwie benutzen. Ja, 12. Including ja, Colonel O'Neill, Dr. Fraser und Daniel. Ne, was mit Hammond? Und ja, das Alien, das ihn nachgemacht hat, war im Gate Room mit anderen und haben eine Self-Destruct-Device gemacht, gezündet und haben sich in die Luft gejagt und dementsprechend ist das sein Gerät halt kaputt. Ja, Tiak und ich wurden nie gescannt und ja, gut zu wissen und Ja, Old Personnel Files hat sie angefordert, sagt Carter. Alle Leute, die da irgendwie Access zu den Geräten hatten, und wir werden die jetzt alle abklappern. Also ihr werdet die jetzt alle abklappern. Tier bestätigt mit einem vielsagenden Nicken. Was ist denn mit dir? Erkundigt sich Jonas. Ich gehe nach Washington. Ich werde hier einen alten Bekannten besuchen. Und das machen wir jetzt auch nach Washington. Wir gehen ins NID Headquarter.
Genau, Carter geht dort also zu einer Frau an einem Schreibtisch also vor dem Büro von Malcolm Barrett, den kennen wir noch eine Folge mindestens, den Agent. Und ja, sie stellt sich halt vor, ne, ich bin hier Major Carter und möchte gern Agent Barrett sehen. Und die Frau führt sie dann zu dessen Büro und da geht es dann weiter. Barrett, ah, Magic Carter hier. Ich habe mich gefragt, wie lange es dauern würde, bis sie hier vorbeikommen. Willkommen im NID-Hauptquartier. Dann geht's bei Jonas weiter im Büro. Der schaut da einen Computerbildschirm an. Tirk ist auch da und Jonas meint, in 3 Jahren hatten nur 8 Personen in Area 51 autorisierten Zugriff auf diese Mimik-Devices. Und ja, man müsse jetzt mit allen sprechen, meint Tjalk, Jonas meinte, ah, die meisten wurden hier zum X303-Projekt versetzt und leben daher immer noch in Nevada. Moment mal, hier ist etwas. Und dann bleibt der Bildschirm sozusagen auf einer Personalakte hängen und da gibt es dann detaillierte Informationen auf dem Bildschirm zu einem Dr. Brent Langham. Etwas Langarm gesagt. Genau, und Jonas sagt es auch nochmal, ne, hier, der Doktor. Und Tjalk, verstorben. Und Jonas, ja, vor 3 Wochen bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Tjalk ist, wie auch wir, wahrscheinlich ein bisschen skeptisch. Ne? Angesichts der Umstände scheint das ein höchst unwahrscheinlicher Zufall zu sein. Wir gehen daher wieder in das nicht unwahrscheinliche Büro von Barrett.
Ja, warte, bevor wir da weitermachen. Es ist irgendwie ein bisschen merkwürdig. Sie haben sich ja irgendwie jetzt auf die Leute verschärft, die in den letzten 8 Monaten dazu, 6 Monaten da Zugriff
Genau,
drauf
halbes
hatten, ne?
Jahr, ja.
Warum, weißt du, wenn du doch so eine elaborierte Sicherheitstechnik da hast mit Handabdruck und Daumenabdruck und
Alles
hast du nicht
wahrscheinlich,
gesehen,
ja.
dann
Urinprobe.
müsste das doch aufgezeichnet werden. Dann guckst du doch einfach rein, wer in den letzten 6 Monaten darauf überhaupt zugegriffen hat und
Ach,
nicht alle, die darauf berechtigt wären.
Thomas,
Das
die
ist
haben
doch.
das mit völliger Low-Tech, da konnte praktisch das Militär nichts machen. Die haben Rasierschaum und kurz hier überspringen. Ich weiß es
Okay.
nicht, ja. Oder sie kannten da einen, der das mal für 1 Minute ausstellt und dann, ach, das war nur ein Fehler. Oder noch eine dritte Variante, die gefühlt auch in jedem 7. Film vorkommt. Ich weiß gar nicht, wie das Gerät heißt, aber es gibt sowas, was praktisch ein paar Sekunden aufzeichnet, nichts ist im Raum und das machst du dann da dran und dann zeigt es praktisch dieses Bild, wer weiß. Aber das stimmt, das ist so ein bisschen, wird uns nicht wirklich gezeigt, plotmäßig bedingt. Genau, in Barretts Büro, der fragt nach, was denn unsere Major denn damit hier meint. Dass die NID an der Ermordung eines Senators beteiligt sein soll. Und Carter, ja, nur wenige Organisationen verfügen über die Ressourcen, sowas zu handeln. Und Barrett, ja, und der Mann, der des Verbrechens hier beschuldigt wird, ne, der gehörte auch zufällig zu einem von ihnen, ne? Und Carter ein bisschen wütend nun, ne? Ja, das SJC steckt da sicher nicht dahinter. Und Barrett bläst in das gleiche Horn wie andere. Ja, hier, ne? Kinsey war ja kein Freund des Stargate-Kommandos. Tatsächlich hat er mehr als einmal versucht, das zu Fall zu bringen. Und ja, Carter sagt nochmal, wir begehen hier keine kriminellen Aktivitäten, Agent Barrett. Und das ist mehr, als ich vom NID sagen kann. Und Barrett bezieht sich nochmal hier auf den Prometheus-Vorfall und meint, ja, das waren doch hier nur eine Handvoll Schurkenagenten, die das inszeniert haben. Also der unschuldige, wattegebauschte NID, wer kennt ihn nicht? Und Carter, ja, was ist denn hier mit Steveston, Oregon. Sie saßen daneben und sahen zu, wie die Gould eine ganze Stadt voller unschuldiger Zivilisten übernahm. Genau, das war ja diese fast schon Zombie-Folge, wie die da nachts immer rumgelatscht sind in diese Halle, wo das Raumschiff gebaut wurde. Barrett, ja, das war eine offiziell genehmigte Operation und die ohne ihre Einmischung erfolgreich gewesen wäre. Also hier geht das schwarze Peter-Spielchen weiter, wer ist schuld? Und Carter, ja, willst du mich verarschen hier? Ihre Agenten wurden kompromittiert und ihre Organisation stand kurz vor der Infiltration. Barrett greift jetzt während des Gesprächs zu seinem Notizblock und schreibt da was auf, während das Gespräch weiter verläuft, sagt er nämlich, ne, hören Sie zu, Major, das Videoband von O'Neill zeigt ihn eindeutig am Tatort und die Mordwaffe wurde in der Nähe seiner Hütte gefunden. Also, wenn Sie mich bitte entschuldigen würden, und jetzt sehen wir, was er da auf den Zettel derweilen geschrieben hat, der Barrett. Da steht nämlich Stanton Park 3 PM. Und Carter schaut sich das an. Barrett meint, dass er noch Arbeit zu erledigen hat und Carter nickt, verduftet dann.
Genau, also bis hierhin hätte auch noch die Chance bestanden, dass es ein See oder ein Teich irgendwie, in, ne, dass da vielleicht so ein kleiner Teich gemeint ist bei O'Neill hinterm Haus. Aber hier haben wir es ja halt gehört, es ist der See an der Hütte. Ne, wie gesagt, keine Nachbarn, also völliger Spaß. Stanton Park, Washington D.C., 3 PM. Barrett sitzt da auf einer Parkbank
unauffällige Parkbank.
Unauffällig mit, ja. Mit der Newspaper. Es fehlen nur zwei Löcher drin, weißt du?
Genau. Und es durch... fehlt so ein grauer Lieferwagen, der nebenbei irgendwie steht.
Genau, und ab und zu flüstert er dann in sein Mikrofon das Versteckte im Kragen,
weißt genau. du? Unauffällig. Schwalbe an Adler 7, sie kommt.
Ja, Carter kommt dazu, setzt sich daneben.
Was man hier noch als abgrundtief wichtigen Trivia-Fakt sagen muss, der Rock, den Major Samantha Carter trägt, ist natürlich ihr eigener und gehört nicht zur Garderobe von Samantha Carter, sondern ihr persönlich. Ich weiß, dass ihr auf diesen Fakt gewartet habt, deshalb musste ich ihn erwähnen. Okay, weiter geht's.
Also ja, sie hat auch zivile Kleidung an, ne? Also es ist nicht die Uniform, die sie vorher noch hatte. Also scheint morgens eher gewesen zu sein. Also wenn Carter noch Zeit hatte, sich umzuziehen, scheint ja doch einige Zeit vergangen sein. Außer sie ist so wie Superman, weißt du, so reißt sich die Klamotten vom Leib und darunter ist dann die normale Zivilkleidung oder so. Oder
also wer weiß, wer weiß.
Superkater. Und eigentlich so ein bisschen Geplänkel fängt Barrett mit an und sagt dann hier von wegen, hier heißt es, 2075 wird die Erde zu warm sein, um irgendwie ein Korallenleben noch zu unterstützen. Und dann wird das ganze Ökosystem im Arsch sein. Kater. Toll, das sind ja tolle Aussichten. Ja, wir wollen hier die ganze Zeit die Welt vor den Goa'uld retten. Und vielleicht sollten wir eigentlich irgendwie mal dafür sorgen, dass wir sie selber vor uns retten. Ja, was machen wir denn jetzt hier? Ne? Carter kommt direkt zum Punkt. Und hier sehen wir übrigens auch, also nicht nur Carter hat sich umgezogen, sondern auch Agent Barrett, weil über die Szenen hinweg hat er immer eine andere Krawatte an. Also es ist derselbe Anzug, aber immer eine andere Krawatte. Keine Ahnung, vielleicht war er zwischenzeitlich beim Mittagessen und hat sich Tomatensuppe da drauf gelöffelt oder sowas. Also laut IMDb fehlt aber bitte, es ist Zeit zwischen den einzelnen Szenen vergangen. Also da kann man auch schon mal eine Krawatte wechseln.
Ja, vielleicht ist er auch so ein bisschen monkisch unterwegs und braucht seine fünf verschiedene
Farben. Das ist die Nachmittagskrawatte.
Genau, das ist ja klar getrennt. Ja,
mein Büro ist verwandt. Standardprozedur beim NID, alles wird aufgezeichnet. Und was ich Ihnen sagen will, Major, das darf keiner wissen. Auch meine Vorgesetzten nicht. Worüber reden Sie denn? Und Belt hört auf, sich hinter der Zeitung zu verstecken und nimmt sie herunter und sagt dann, da gibt es Krebszelle innerhalb der Organisation, die außerhalb des Gesetzes operiert. Ach, naja, das wissen wir doch schon seit dem X-303-Geschichte. Also das ist ja jetzt kein Geheimnis. Und wir müssen sie jetzt mal aufdecken. Das kann so nicht weitergehen. Und Carter bestätigt. Der Prometheus-Incident, das war der letzte Strohhalm. Und ja, so von wegen, ich bin danach vom Weißen Haus eingerufen worden für ein Assignment. Und was hat das mit Colonel O'Neill zu tun? Ja, Senator Kinsey arbeitete für mich. Er wollte mir Evidence bringen, dass man die ganze Leadership von dieser Shadow Group einnehmen konnte, also gefangen nehmen konnte, gefangen setzen konnte. Und wie hast du den denn dazu überzeugt? Und ja, da gibt es noch genug Skelette, also genug Leichen, die der Senator im Schrank hat. Und es ist Wahljahr. Carter ist nicht so begeistert davon, wobei es geht ja um Senator Kinsey, den kann man ja erpressen, aber sie stellt das dann auch fest, ne? Sie hat den erpresst und das hat nichts anderes hat ja auch O'Neill getan. Also warum sie jetzt so angewidert darüber ist, dass hier der Barrett das macht, also mal ganz ernsthaft, wenn es der
Guten Sache. Die Guten dürfen dient. Erpressen, das ist. Ja.
Genau, ja, Barrett sagt dann auch, ich würde alles tun, um diese Leute dran zu kriegen und wir sehen dann auch irgendwie, ja, es kommt zum kurzen Szenenwechsel, jetzt laufen Carter und Barrett durch den Park, wer weiß denn doch davon, ja, der Präsident, ein paar Mitglieder seines Staffs und sie, sie arbeiten alleine und je kleiner die Operation ist, desto kleiner ist die Chance, dass man irgendwie hier auffällig wird und compromised wird, wir haben keine Ahnung, wie weit die Korruption schon hier geht. Ne? Sogar das Stargate Center ist nicht immun. Ne? Also das klingt ja eigentlich schon, als hätten sie da irgendwie gewisse Verdachtsfälle, wer denn was sein könnte. Bestimmt Hammond selber. Der lässt ja auch irgendwelche Unterlagen und Akten.
Ja, wer weiß, wer weiß.
Ja, der hat sich bestimmt selber erpresst. Der hat nur so getan, als würde er von Senator Kinsey
Der
erpressen.
will nämlich doch in den Ruhestand. Das ist. So kommt's raus, ja.
Ja, das wäre auf jeden Fall dann ein großes Risiko, sagt Carter, mit mir ihr zu reden. Und ja, aber da gibt es doch bestimmt noch mehr, sagt Barrett. Ja, nicht nur bräuchte er ihre Hilfe, sondern da gibt es noch mehr, was sie mir nicht erzählen. Ne, so von wegen, ne, sie haben die Evidenz gesehen, sie haben die Beweise gesehen, ne, dass gegen O'Neill. Ne, was macht sie so sicher, dass er unschuldig ist? Und ja, wenn du mit jemandem so lange arbeitest, dann weißt du das einfach. Und nee, nee, da ist schon mehr dahinter und irgendwas, was du mir nicht erzählst. Und Carter dann auch, es ist ja wahr, ne? Er hat ja recht, sie kann ihm ja schlecht erzählen, was da irgendwie an Technologie. Wobei weiß der NID nicht eigentlich alles immer über das Gate-Programm, also was die
Eigentlich
da.
wissen die sehr, sehr viel, ja. Das,
Also das mit der Foto-Situation, das müsste jetzt für Barrett eigentlich auch nicht unbedingt irgendwie was Neues sein. Also. Weiß nicht, warum die jetzt hier irgendwie so ein Hupi-Fluppi machen, anstatt dann klar die Karten auf den Tisch. Weil Carter sagt dann auch, wiegelt das eigentlich ab? Nein, 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 das ist ja nur. Na, sie müssen in ihrem Berufszweig halt immer suspicious sein, na, sogar gegenüber ihren Mitarbeitern. Und na, wo ich herkomme, da vertraut man sich. Vielleicht ist das irgendwas, was sie auch verstehen können. Ja, never too late to learn und wir wechseln zurück in den Briefingraum.
Jonas hängt da, wie in der ganzen Folge, wieder von einem Bildschirm ab. ja, diesmal ein Computerbildschirm und da sehen wir nochmal Bilder dieses Mimikgerätes. Tyrell, Frazier und Hammond sitzen mit am Tisch und Jonas meint, dass eben diese Nachahmungsgeräte zum ersten Mal in die RFG1 gebracht wurden und da eben von einem Team aus 8 Wissenschaftlern irgendwie untersucht worden sein sollen und das Pentagon hoffte, die Geräte für den Einsatz im Feld anpassen zu können. Während die ursprünglichen holographischen Bilder, die von dem Außerirdischen erstellt wurden, wohl unbegrenzt haltbar, also das unbegrenzt halt darstellten, waren die von den Wissenschaftlern im Labor erstellten Bilder aufgrund von elektromagnetischen Indifferenzen jeweils nur so 3 bis 4 Minuten haltbar. Also ja, aber das ist
Das
auch
klingt,
was wir zum ersten Mal jetzt hören, oder?
das ist irgendwie, ja, also ja, ne, dass
Also
man dann die Experimente mit den Geräten, die man dann findet, nicht unbedingt mitkriegt, das ist ja okay. Aber was ich hier ein bisschen merkwürdig finde, so von wegen, das klingt ja so, als hätten die Wissenschaftler selber Bilder generiert. Ne? Also mit menschlichen Methoden, warum haben sie nicht das Scanning-Gerät dafür genommen? Das ist ja dafür gedacht, um mit den Dingern
Stimmt.
zu kommunizieren, da müsste es doch unbegrenzt dann. Also vor allen Dingen, wenn die
Ja,
doch in Area 51 Zugriff auf beides haben, also, weiß
ja,
ich nicht.
ne, ein bisschen ungenau. Das Projekt wurde dann wohl deshalb verkleinert und 5 der ursprünglichen Teammitglieder irgendwie neu zugewiesen und die restlichen 3 waren Dr. Singh, Dr. Haley und dieser Kerl hier, den wir schon auf dem Foto gesehen haben, der Dr. Brent Langham. Und Jonas klickt dann auf die Fernbedienung und da sehen wir nochmal dessen Personalakte, einschließlich eben des Fotos von ihm. Und ja, Jonas meint dann, ne, sie arbeiteten da weitere 6 Monate an den Geräten, haben da keinen Durchbruch erzielt. Schließlich wurde das Projekt eingestellt und Dr. Healy und Singh wurden dann zum X-303-Projekt versetzt. Und Hammond fragt natürlich für uns Zuschauer nach Dr. Langham und der sollte nämlich, sagt Jonas, 2 Tage vor Inkrafttreten der Übertragung, ist wahrscheinlich der
Transfer.
Versetzung, oder?
Transfer, ja.
Da ist er halt dann ums Leben bei einem Autounfall gekommen, hatten wir vorhin ja auch schon gehört. Und Frazier geht dann nochmal darauf ein, dass die Leiche bis zur Unkenntlichkeit verbrannt war. Und anhand der zahnärztlichen Unterlagen wurde er aber identifiziert. Und dass eben der Gerichtsmediziner wohl was übersehen hat, der toxikologische Befund kam sauber zurück, keine Anzeichen gäbe es da wohl von Drogen oder Alkohol. Und Hammond fragt daher, ja, was waren da jetzt so ungewöhnlich? Und ja, Dr. Langham war Epileptiker und deshalb muss er da wohl regelmäßig krampflösende Medikamente einnehmen. Und in seinem Blut sollten sich also Spuren davon befinden. Und Tja, die Zahnunterlagen wurden gefälscht. Bei der Absturzstelle, also die Leiche, dabei handelt es sich um eine andere Person. Also, Tierk hat hier eine Ausbildung gemacht als
Als Deutschlehrer müsstest du, oder
Krimi.
Englischlehrer müsstest du das übrigens ankreiden, Carter benutzt die falsche Zeitform. Ne?
Ach
Also sie
so.
geht ja davon aus, dass er gar nicht tot ist und sagt, ne, der Typ war Epileptiker, der ist es
Okay.
aber immer noch.
Was, bevor wir zum Fazit kommen, das ist unser Fazit der Folge. Er ist immer noch, ja, er ist noch Epileptiker.
Kurz Zusammenfassung.
Kurze Zusammenfassung der Folge, genau. Kleiner Service für euch da draußen. Ja, und Hammond fragt nochmal genauer nach, ne? Also diese Nachahmungsgeräte, ne, hat er da wohl sein Verschwinden nur damit irgendwie inszeniert oder wie oder was? Oder jemand hat es für ihn konstruiert, sagt Jonas. Und Frazier, na okay, dann sagen sie also, dass dieser Wissenschaftler Kinsey erschossen hat. Jonas bezweifelt das, denn der habe keine paramilitärische Ausbildung. Weiß man, ja, weiß ich nicht, weiß
Also wie
was.
Hammond auch auf diese Idee kommt,
Ja.
das merkt man, es fehlen alle 12, der wird ja nicht alle 12 gleichzeitig tragen.
Das wäre auch geil. Ja, er wechselt dann immer so. Tierk meint dann, ja, vielleicht hat Dr. Langham die Nachahmungsgeräte nur gegen eine Gebühr, also verliehen, zur Verfügung gestellt, wie auch immer. Und Frazier sagt dann, dass nur er uns zu den Verantwortlichen führen kann. Und Hammond ist es völlig schnuppe, was dafür nötig ist. Ne? Wir müssen hier den Dr. Langham finden. Und Jonas findet es auch, dass man das doch machen sollte. Ja, und dann springen wir noch mal kurz rüber nach Washington D.C. Umgebung Tag. Da sehen wir nämlich kurz, Carter und Barrett fahren mit einer Limo zu einem Lagerhaus. Ja. Und ja, sie macht dann den Motor aus und dreht sich zu dem Barrett um und okay, was ist denn das jetzt hier? Barrett meint, ja, das Gewehr, mit dem eben der Senator erschossen wurde, das kann man nicht im örtlichen Sportgeschäft kaufen. Ich hatte irgendwie in der Feder oder Trivia gefunden, dass man das eigentlich bis auf, glaube ich, den Schalldämpfer und noch irgendeinen Upgrade da schon grob so kaufen könnte. Aber bin ich kein Waffenexperte, deshalb kann sein oder nicht. Aber in den USA kriegst du ja generell
Ich wollte gerade sagen, in
waffentechnisch, ne?
Amerika kriegst du
Ja,
eigentlich alles.
also, ja,
Vielleicht
deshalb,
jetzt keinen Panzer, aber.
ja, vielleicht
Also
ein
jedenfalls nicht legal, nicht legal.
vielleicht einen kleinen Panzerwagen.
Gehst ins
Genau.
Waffengeschäft und sagst, ich hätte gerne 500 Gramm von dem
Genau.
Panzer.
Und dann nehme ich noch, ja, zwei Luftabwehrraketen. Genau. Das ist wohl ein One-Stop-Shop für nicht registrierte Waffen. Und das ist eine hochwertige Ware, professionelle Kundschaft. Und da besteht wohl eine gute Chance, dass unser Schütze dort halt shoppen war oder jedenfalls sich da mal umgesehen hat. Sie steigen dann aus dem Auto, gehen zur Tür. Und Carter fragt nochmal, ne, wissen Sie, wenn Sie wissen, dass Sie illegale Waffen verkaufen, warum schließen Sie denn das Ding hier jetzt nicht? Und ja, Barrett, ich glaube Ihnen ja hier, aber im Austausch gegen Informationen braucht man das schon mal. Manchmal muss man die Grenze überschreiten, Major. Du musst nur wissen, wann du einen Schritt zurücktreten musst. Und dann winkt Barrett munter in eine Überwachungskamera und dann geht's im Lager weiter. Was ich witzig finde, ich habe ja hier wieder Google Translator gemacht und habe mich natürlich kaputt lachen müssen, denn da öffnet ein muskulärer Mann dem Barrett und Carter die Tür und Barrett sagt, hey Leo. Und das wurde natürlich dann übersetzt, weil Carter antwortet vorsichtig und da sagt sie nämlich im Deutschen dann laut Übersetzung Löwe. Das ist phänomenal. Und da sieht man, die KI ist noch gar nicht so weit, dass sie Namen und Wörter so. Also Namen sind Wörter, aber ihr wisst, wie ich es meine, dass sie Namen praktisch gut trennen kann von normalen Wörtern, die keine Namen sind. Deshalb machen wir uns keine Sorgen, die KI kann uns nicht übernehmen. Sie ist zu dämlich. Stand jetzt 5.8.11.36 Uhr.
Ist ja
Thomas,
eigentlich auch
übernehmen Sie.
keine KI. Ne? Das ist ja
Ja,
Machine Learning.
okay,
Das
ja,
ist.
aber okay. Sagen wir, die KI kann es vielleicht, aber Michel leider
Dieser
nicht.
gut muskulierte Mann,
Genau.
gespielt von James Michaelopoulos, einmal 7 Days, einmal 4400, einmal Andromeda, noch ein weiteres Mal Stargate, aber diesmal in SGA, einmal Supernatural, einmal Travelers und einmal Arrow. Und ja, Carter nickt Leo auch zu, man kommt dann rein und wir sehen da alles Mögliche an Krempel rumstehen, auch irgendwie ein Motorrad oder so, ne? Also ich keine Ahnung, was das jetzt für eine Waffe sein soll. Vielleicht so James Bond-mäßig, da ist bestimmt ein Flammenwerfer drin und sowas, ne?
Bestimmt, bestimmt.
Ja, Waffen an den Wänden und ja, Carter und Barrett gehen weiter zu einem Schreibtisch und nehmen Platz. Ja, der Munitions-Dealer Luthor. Gespielt von John Mann, das ist auch so, das ist so wie Max Mustermann, John Mann.
John Mann, genau.
Einmal Millennium, einmal Smallville, zweimal Dark Angel, einmal Dead Zone, einmal Smallville, dreimal Battlestar, einmal Supernatural. Und der begrüßt auf jeden Fall Agent Barrett und ja, macht irgendwie einen Witz über die abgetragene, über den abgetragenen Anzug, ob er nicht endlich mal was anderes als er schwarz irgendwie, aber was auch immer, ne? Ja, wer ist denn dein Freund? Hier, Major Samantha Carter, United Air Force. Wir können aber in ihrer Gegenwart reden. Ja, was kann ich denn für sie tun? Ja, wir wollen über eine 700er reden mit einem Customized Breakdown Stock. Und ja, ich habe letzte Woche eine verschoben. Und ja, die Waffe wurde vor aller Voraussicht nach dazu benutzt, einen United States Senator umzubringen. Und ja, was wollen sie damit sagen? Ja, hier war der Bayern Regular Customer. Nee, ich habe den noch nie gesehen. Das ist auch geil, dass sie jeden da reinlassen. Das ist auch cool.
Da klopfst du an, ich brauche hier, genau.
Wenn man das Codewort weiß. Ich brauche Waffen!
Codewort M16. Wie kommst du darauf? Das ist das Richtige für den Tag.
Barrett holt auf jeden Fall ein Foto raus von O'Neill, was man aus dem... Wobei auch interessant, dass sie dieses Surveillance-Camera-Footage nehmen, anstatt einfach ein normales Foto von O'Neill aus der
Personalakte. Zu aufwendig.
Na, ist das der Typ? Ja, das ist der Typ. Und Carter schließt die Augen und Herr Barrett schaut sie erwartungsvoll an. Carter schaut sich die Wand an und auf die Waffen und fragt sie dann, hat er sich noch für irgendwelche anderen Waffen interessiert außer der 700er? Ja, das hat er wohl getan. Ne? Luther nickt Leo zu, der eine Waffe vom Display-Mount nimmt und Sound-Suppressed Revolver Rifle. Da hat er sie angepackt und Luther sagt, jupp. Hat er Handschuhe getragen? Und Luther lacht und schüttelt auf den Kopf. Hat sie irgendjemand anders noch angefasst? Ja, nur Leo hier. Wie viel kostet der Scheiß? Luther grinst. Der macht natürlich jetzt wieder Umsatz. Und es geht in einem Hotelzimmer weiter, was Carter wohl gemietet hat. Und Carter und Barrett studieren ein Computerdisplay. Wir sehen da Prints, die genommen worden sind von der Waffe. Ne, und auch von O'Neill. Und ein Full, One Full Prep. Set of Prints und ein Partial auf der zweiten Waffe, aber keine von denen matcht Colonel O'Neill. Das ist aber merkwürdig. Da haben wir dann aber auch gemerkt, es ist wirklich nur optisch, ne? Das ist ja, haben wir ja gehört, es ist holographisch, ne? Also da hast du keine Fingerabdrücke mit dabei. Ja. Könnte ja auch, keine Ahnung, so Holodeck-artig, ne? Das ist auch fest. Das ist ja auch eigentlich nur eine Holographie, ne? Aber es ist wohl nicht fest, das ist halt wirklich nur Image. Ja, wenn wir hier glauben, dass das Fullset hier im Leo ist, dann würde der Partial wohl zu unserem Shooter belongen. Oder andersrum, ist ja völlig wurscht, ne? Also, mal ganz ernsthaft, ne? Er hat es genauso angefasst wie Leo, also werden, weiß nicht, warum da jetzt nur Partial Prints drauf sind von einem, ist ja auch völlig wurscht. Eine von den beiden Sets wird Leo gehören und eins dem Shooter und, ja, aber das ist immer noch so ein bisschen skeptisch. Das ist aber der beste Hinweis, den wir haben, sagt Carter. Ja, vielleicht hat der Shooter aber keinen Criminal Record. Ne? Also Barrett ist da wirklich, anstatt sich irgendwie zu freuen, dass man irgendwie eine Spur hätte, der ist da so sehr, sehr pessimistisch. Und er könnte nicht in der Datenbank existieren. Und ja, vielleicht in den NID Personal Files. Und ja, Barrett scheint sich nicht so ganz so wohl zu fühlen. Und du hast es selber gesagt, Agent Barrett, also sie. Na, da gibt es ein Kennzeichen ihrer Organisation. Kinsey wollte sie zu Fall bringen und so haben sie ihn getötet. Na, warum sollte man einen Outside Contractor aktivieren, wenn man einen der eigenen Leute benutzen könnte? Und ja, gib mir die Diskette und Carter reicht sie ihm. Ich werde alle Files checken und sie in ein paar Stunden anrufen. Und er steht dann auf Richtung Hotelraum. Hotelraum. Wir sind ja im Hotelraum. Richtung Tür. Und ja, good call. Checking for a second weapon. Lobt er sie. Ja, danke, Barrett. You're welcome. Also, das ist auch so ein bisschen. Also, da scheint was zu laufen. Also, die sind sich so ein bisschen. Da kommen wir, ich glaube, später, glaube ich, auch nochmal zu. Ja, und wir wechseln zurück in Jonas Büro.
Thomas, da kannst du mir wahrscheinlich weiterhelfen. Wir reden ja hier in dieser Folge jedenfalls an dieser Stelle von Disketten und sind jetzt im Jahr 2002 spielt die Folge. Wir hatten es in, frag mich nicht genau nach der Folge, aber wir hatten es schon mal in der vorherigen Folge, wo schon von CDs gesprochen wurde. Ist es praktisch dieser Übergang oder ist es ein Fehler oder wie würdest du das jetzt einschätzen?
Weil nein,
du
bist da, glaube ich. Das ist eine Diskette.
Also ist praktisch noch zu dem Zeitpunkt, würde es noch hinkommen.
Also ich habe nach dem Abi und dem Zivildienst 2004 meine Ausbildung gemacht und wir hatten auch ganz normal Disketten im Arbeitsrechner. Ich hatte damals privat auch noch ein Diskettenlaufwerk.
Ja, also, weil ich bin da immer nicht so ganz mit diesem Zeit, ab wann, welches Zeitalter so. Deshalb, ja. Nee, dann. dann haben wir es ja abgesegnet. Das wollte ich nur noch mal.
So, alles genau. Gut. Ja. Also es macht stellenweise auch immer noch Sinn, eine Diskette zu benutzen. Ja. Also eine ganze CD für, was ich weiß, eine Kommandozeile oder okay, sowas, so DOS-Box. Ja. Also das ist, für eine CD ist dafür eigentlich viel zu groß. Aber okay, okay, ne, wer hat heute
so ein schmaler USB-Stick. Ja. Ja. Genau, wir gehen in Jonas schmales Büro. Fraser tippt dort auf dem Computer herum und Tirk und Jonas stehen ja einfach rum und Jonas fragt, na, also wo fangen wir jetzt hier an? Und Tirk meint, dass es wahrscheinlich ist, dass unser Dr. Langarm, ich sage jetzt einfach Langarm, das ist ein Langham, das ist mir zu sperrig, Dr. Langarm hat eine neue Identität angenommen und Jonas, ja, der neue Name, neue Adresse und auch neue Sozialversicherungsnummer und Fraser meint aber, ne, er kann trotzdem hier seinen Gesundheitszustand nicht ändern und hier leiden nicht viele tausend Menschen in diesem Land unter dieser Krankheit. Fraser bestätigt das aber, da gibt es wohl ein breites Behandlungsspektrum und das ist wohl von Fall zu Fall verschieden und man sollte doch wissen oder schauen, dass der Doktor da eine bestimmte Medikamentenkombination ein, darunter auch Primadon und Carbamazepin. Genau, und da sollte man auf die nationale Arzneimitteldatenbank zugreifen.
Ja, das ist okay. Aber eigentlich auch die falsche Herangehensweise, weil er kann ja schlecht zum Doktor gehen und sagen, hier ist meine Krankenakte und der Doktor guckt da drauf, aber sie heißen doch ganz anders. Na, also der müsste zu einem Arzt hin, müsste sich die Diagnose Epilepsie nochmal stellen lassen und der behandelt den gegebenenfalls völlig anders. Also das
oder er geht einfach, wie in den Filmen, wenn du angeschossen wirst, als Krimineller zu einem Tierarzt, der was Ähnliches
Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie das mit den Medikamenten in Amerika ist. Also ich weiß viele nicht. Dinge, die du hier zum Beispiel nur auf Rezept kriegst, sind da auch rezeptfrei. Ich habe keine Ahnung, ob es da, aber ne, sie, weiß ich was, wenn das frei verkäuflich wäre, würden sie es ja auch nicht in der Datenbank finden. Also das muss schon über Rezept gehen. Aber es ist unwahrscheinlich, dass ein Doktor dem ohne irgendwie einen Arztbrief mit der, also es ist keine Ahnung, ja, okay, man könnte ihm was vorlügen, ne, wenn er irgendwie, was ich, was sich als, keine Ahnung, was als mexikanischer Einwanderer ausgibt und sagt, damals in Mexiko wurde ich so und so behandelt oder sowas, ne. Mag natürlich sein, aber das ist eigentlich auch eher unlogisch, ne. Also der neue Arzt wird eine eigene Diagnose stellen und auch eine eigene Behandlungsform aufstellen. Ich weiß nicht.
Auf jeden Fall, mein Fraser, man sollte da jetzt gucken, ne, während der letzten 3 Wochen da die entsprechenden Rezepte, ja, auf wen die da ausgestellt wurden und man könne das dann mit dem Alter und dem Geschlecht bestimmen und dann das Feld irgendwie eingrenzend und Tirk nickt und dann geht's in der Residential Street Washington weiter. Carter sitzt da in einem Mietwagen.
Wobei man das mit dem Geschlecht eigentlich außen vor lassen würde. Ne, also von wegen, Sie haben ja gehört, es sind 12 Leute kopiert worden, unter anderem auch Janet Fraser. Er könnte sich also auch als Frau ausgeben und zum Doktor gehen.
Könnte er auch machen, aber das wäre wahrscheinlich so tricky, das würde der nicht machen. Der ist ja vielleicht nicht schlau. Oder doch? Werden wir sehen. Auf jeden Fall sagt Carter ins Telefon, dass Tirk und Jonas fragt sie mal nach, ob sie schon was gefunden haben. Und Hammond meint eben, ja, sie hätten da wohl eine Spur zum Wissenschaftler aus Area 51. Ja, hätte die Szene gebraucht. Nein, ist sie drin. Ja, noch eine Miniszene weiter in dem Büro von Hammond. Sie spricht da am Schreibtisch mit Carter und meint auch, ne, sie vermuten eben, dass es derjenige war, der eben auch die, ja, Nachahmungsgeräte mitgehen oder mitgenommen hat. Und dann sind immer so Miniszenen, also das ist das Telefongespräch halt noch, ne, und Carter meint, dass, wie sich herausgestellt hat, der Schütze war beim NRD und den sollten wir doch anhand von Fingerabdrücken, die wir auf dem zweiten Gewehr gefunden haben, aufspüren können. Und Hammond fragt mal nach dem Agent Barrett, kannst du dem denn vertrauen? Und Carter weiß es nicht genau, ich glaube schon, das hört man doch gerne ein bisschen vage. Ja.
Wobei die Aussage auch ein bisschen merkwürdig ist, weil Carter sagt, anhand der Fingerabdrücke können wir ihn doch aufspüren. Das ist keine Duftspur und Carter kein Spion. Wie willst du denn Fingerabdrücken hinterherlaufen?
Du machst es ganz klassisch, Thomas, du sendest es da hier, Channel 8, 8 Uhr abends. Haben Sie einen Mann mit diesen Händen gesehen? Rufen Sie uns an ich glaube, so laufen öffentliche Fahndungen sinnvoll. Wenn nicht, haben wir eine gute Methode jetzt erfunden, die wir uns schnellstens patentieren lassen sollten. Carter weiß es nicht genau, denkt wohl schon, und Hammond, ja. Sie wissen, dass sie nicht berechtigt sind, ihm von dem Trittvorfall zu erzählen. Wahrscheinlich von den Foothold, oder? Vorfall?
Ja,
ja, genau. Diese Übersetzung, die verwirrt mich immer wieder.
Na, da haben wir uns ja vorhin schon drüber gewundert, dass der überhaupt nichts davon weiß, das ist irgendwie merkwürdig.
dann wieder technisch gesehen sagt Hammond, hätte man es Jonas nicht mal sagen sollen. Und Carter weiß das, aber ne, das, ich hoffe, dass es nicht so weit kommt. Und ja, dann sagt sie noch, ne, ich halte sie jedenfalls auf den Laufenden, legt auf, und Barrett ist da, der auf dem Beifahrersitz Platz nimmt, und Carter fragt mal nach, ne, also, ne? Und Barrett, ja, du hattest recht, ne, die Abdrücke stimmen mit dem Energieagenten namens Mark Devlin ein, ist Dean Devlin, ne, Grüße an Stargate, der Film.
Nein, bei Devlin muss ich doch an die nackte Kanone denken.
Hieß der auch Devlin?
Ja.
Hieß er nicht Trebin? Frank Trebin?
Achso, ja, scheiße, ja. hast recht. Ja, Frank Trebin, ja, okay, ja. Hast recht.
Und ja, der Barrett öffnet dann einen Ordner und zeigt dann eben Carter eine Datei, und dann sehen wir, ja, das Namenspapier, und da steht dann Devlin. Also es ist so ein Mann mit Bart, und der sieht halt O'Neill überhaupt nicht ähnlich. Und Carter wirft dann nochmal einen Blick kurz drauf und startet dann den Motor, und dann sind wir auch schon weggefahren von der Szene und springen in eine Wohnstraße an einem unbekannten Ort bei Tag.
Ja, also Wohnstraße halt. Ja. Und Tjerk und Jonas fahren da rein und steigen aus und gehen zu einem Häuschen, gehen an die Tür, und beide tragen zivil. Tjerk natürlich wieder ein Mützchen auf, und Jonas hat ein Clipboard dabei, wobei das eigentlich völlig unauffällig ist. Da komme ich gleich nochmal zu, wenn sie dann sagen, ja, so von wegen. Ja, Jonas erkundigt sich auf jeden Fall bei Tiak hier. Wie sieht's denn aus? Wann hast du denn Fahren beigebracht bekommen? Und Dr. Jackson hat mich das gelehrt. Wann war denn das? Ja, 1990. I believe the year was 1969. Ich glaube, den Witz hatten wir schon mal, ne? Also genau denselben sich auf Satz. Die
Folge.
Nicht nur die Folge, aber ich glaube, er wurde schon mal gefragt und hat genau dasselbe gesagt.
Das stimmt, ja, genau. Schreibt uns gerne, in welcher Folge das war. Ja.
Auf jeden Fall, man klopft, und ein Typ macht auf, wobei ich mir jetzt interessanterweise gar nicht aufgeschrieben habe, wer denn das ist. Ein Zweidel, und sagt dann, kann ich Ihnen helfen? Und Jonas schaut auf sein Clipboard und checkt dann irgendwie. Da ist dann auch ein Foto von Langham drauf und 10 Namen, und alle drei haben sie schon abgekreuzt. Und David Swiddle ist halt der vierte Name auf der Liste. Und der Typ an der Tür sieht aber überhaupt nicht aus wie Swiddle. Und wir suchen nach Mr. David Swiddle, und das bin ich. Was gibt's denn? Ne, Entschuldigung, Sie sind nicht der Mann, nach dem wir Ausschau halten. Und wobei das auch geil ist. Ne, was tun die da? Also die kommen mit diesem Clipboard daher, da denkst du dir eigentlich, keine Ahnung, vielleicht mal so unauffällig eine Umfrage oder sowas, ne? Dann mit einem Auto vorfahren und nur dieses Haus, also das mit der Liste, also das ist irgendwie...
Was auch geil ist, hast du ja auch gesagt, ne, sorry, ne, sie sind jetzt hier nicht der... aber vielleicht ist ja... Aus einem komischen Zufall, das ist nicht wahrscheinlich, aber der Typ in der Nähe, aber das ist immer, nee, tschüss, sind's nicht, wir hauen ab, so ein bisschen, ja.
Ja, vor allen Dingen, wenn sie wissen, dass der doch irgendwie sich wandelt.
Also irgendwo das damit zu tun hat, und genau, oder sich wandelt.
Nee, dass er sich verwandelt, ja, das ist auch, völliger Blödsinn. Wie haben sie denn die anderen jetzt rausgefunden?
Schnell
weiter. Achso, nee, der sieht nicht aus wie der Mensch, den wir suchen. Wir suchen zwar einen Formwandler, aber das ist nicht, der sieht nicht, das ist so Obi-Wan Kenobi-mäßig. Das ist nicht der Formwandler,
den wir suchen. Das ist nicht der Formwandler, den ihr sucht. Können diese Augen lügen? Nein, können sie nicht.
Das ist total der Käse. Also wirklich. Zuckt mit den Schultern und Entschuldigung, wir haben waren versehen, einen guten Tag noch, und Jonas winkt, und Swiddle winkt dann auch, schließt die Tür, und Jonas und Tiak gehen wieder zurück zum Wagen, und Jonas schüttelt dann den Kopf und sah dieser Typ irgendwie dir bekannt aus? Und, nee, nicht wirklich. Wirklich, er hat, sah, also für mich kam, mir kam er bekannt vor, und mitten auf dem halben Weg zum Auto ist dann Jonas, der dann mitten im Schritt stoppt Oh, ich weiß. Ich kenne den Typen. Als ich das erste Mal zum Stargate-Kommando kam, war einer der Airmen im Gate Room. Ah, deshalb habe ich mir das nicht aufgeschrieben. Der war schon mal da. I'm positive. Und ja, Jonas geht zurück, klopft wieder. Mr. Swiddle! Mr. Swiddle! Das ist eigentlich so ein Akte X-Moment irgendwie so auf dem Weg, ne?
Genau.
FBI, open the door! Na, aber passiert nichts. Und dann, ja, hier hinten rum. Jonas rennt hinten runter, also links rum, Tiag rechts rum. Und wir sehen Swiddle, der hinten raus eilt. Ja, über eine Deckrailing läuft, durch den Backyard und dann klettert er über den Zaun. Jonas, der ums Haus herumkommt und verfolgt ihn dann. Ne, er klettert dann auch darüber. Ne, sie rennen die Straße hinunter und ja, Swiddle dreht sich im Laufe nochmal um. Kommt dann einem schwarzen Wagen vorbei, also an so einem Black Van. Und ja, als er dran vorbeikommt, streckt sich ein Arm aus und Swiddle läuft dagegen. Das ist natürlich Teal'c. Und Swiddle landet auf dem Boden und ist ohnmächtig. Und Jonas kommt dann auch irgendwann außer Atem dazu. Und ja, coole Aktion. Ja, man beugt sich jetzt runter, befummelt Swiddle ein bisschen und nimmt ihm dann die Mimic-Device ab. Und ja. Wir sehen dann Dr. Langham. Und jetzt, wir haben bis jetzt noch Fotos gesehen. Dieser Typ wird gespielt von Peter Kilames,
Fühl
ist
dich
eigentlich
nicht mehr.
Synchronsprecher, unter anderem,
Hallo,
also daher
bist du
kennt man
noch
ihn
da?
garantiert, also jedenfalls, wenn man uns Englisch geguckt hat. Er spricht nämlich Goku, beziehungsweise Son Goku in Dragon Ball Z. Also der hat hunderte von Einträgen dazu, weil es natürlich hunderte Folgen gibt. Als Schauspieler eher weniger, einmal Sliders, viermal Akte X in unterschiedlichen Rollen, einmal Sentinel, einmal die neue Addams Family, zweimal Outer Limits, dreimal Andromeda, einmal Twilight Zone. Trat nochmal ein weiteres Mal in SG-1 auf, einmal Smallville, einmal Eureka. Synchron noch weiter in Yoda, in den Lego-Movies. In Twilight Zone ist er noch einmal aufgetreten und er spielt Richie in The Man in the High Castle zusammen und auch einmal The Flash. Was passierte hier? Warte, komisch.
Wir sehen noch mal kurz den Shine Mountain von außen. Dann geht's im heimischen Briefing Room weiter. Dort liest Hammond einen Ordner irgendwie, setzt sich an den Tisch. Tiag und Jonas sind schon dort. Und Hammond meint, ja, sie haben hier Dr. Langarm gefunden. Und Jonas nickt. Er ist in einer Arrestzelle auf Ebene 16. Gut gemacht. Hat er denn schon was gesagt? Und Jonas, nein, Sir, wir lassen ihn schwitzen. Aber er hat nach einem Anwalt gefragt. Hammond, okay, das könnte ein Problem sein, ne? Also wir halten uns hier nämlich nicht an die richtige Vorgehensweise. Und Jonas, Sir, dieser Typ hat streng geheimes Material gestohlen und Beihilfe zum Mord ist er da beteiligt. Und Tjerk dann mit Nachdruck, Dr. Lahmarsch, ich wechsle keine Ahnung, ist auch der Einzige, der die Unschuld von O'Neill bestätigen kann. Und naja, nicht unbedingt. Major Carter und Barrett verfolgen deine Spur. Die sind da möglicherweise, führt sie die zum wahren Attentäter. Und wenn nicht, fragt Jonas. Ja, ich weiß, wie Sie sich fühlen, sagt Hammond. Niemand will Colonel O'Neill mehr zurück als ich, aber das ist hier eine heikle Situation. Soweit ich weiß, hat dieser Mann einige Verletzungen, als Sie ihn her. Achso, hatte der einige Verletzungen, als Sie ihn hierher brachten. Und Hammond zeigt da auf ein paar Zeilen in der Datei. Tia hält inne, wechselt einen Blick mit Jonas und meint dann: Doktor Langarm zögerte uns zurück zum SGC zu begleiten. Es brauchte etwas Überzeugungsarbeit. Und Hammond, ich sage nur, wir müssen hier vorsichtig sein. Wir agieren weit außerhalb unseres Zuständigkeitsbereiches. Und ob es Ihnen gefällt oder nicht, dieser Mann hat Rechte. Er wird die Information freiwillig geben, da bin ich mir sicher. Sagt Tjalk und Hammond schaut ihn an. Tjalk zieht eine Augenbraue hoch und dann geht's in eine schön übersetzte SGC-ische Haltezelle. Auf Ebene 16 weiter. Also da wird irgendwer festgehalten. Okay. Unser Dr. Langarm sitzt da nämlich in einem dunklen Raum und da ist ein Tisch und er blickt ein bisschen nervös da umher und die Wache ist da auch und dann sieht er einen Schatten von jemandem. Da ist nämlich ein Fenster an der Tür und es ertönt der Summer. Die Tür öffnet sich logischerweise und dann gluckst er vor sich hin und Tierk betritt bedrohliche Raum ausfüllend die Zelle, beißt die Zähne zusammen und schaut sich den Langarm an. Dann nimmt er da langsam Platz, faltet die Hände und legt sie auf den Tisch. Und der Langarm ist sichtlich nervös und meint: Schauen Sie hier, das ist nur Zeitverschwendung, ne? Ich habe hier nichts zu sagen. Tjalk macht überhaupt nichts. Also, und Der langen Arm. Okay, ich habe die Nachahmungsgeräte genommen und habe sie dann gegen Fälschung ausgetauscht. Aber ich wusste nicht, was sie vorhatten. Chia sagt immer noch nichts und Langarm dann, na, was, glaubst du, ich bin Teil einer Mordverschwörung? Nun, da liegst du falsch. Und dann versucht er irgendwie trotzig zu wirken, aber schafft er nicht wirklich. Tiaks Stuhl knarrt, als der sich dann langsam zu ihm hinüberbeugt und Langarm schaut weg und schluckt erneut und meint dann, okay, ich sag Ihnen nicht, was ich weiß, aber Sie müssen mir Schutz versprechen. Und Tiak tut nichts dergleichen, hält seinen nicht redseligen Schnabel und dann geht's in einer Wohnstraße wieder in der Nähe von Devlins Haus weiter. Washington DC, Carter und Barrett fahren dort eben, wie gesagt, vor Devlins Haus und der Agent ist im Haus und schaut auch durch das Fenster und
Da kann ich direkt einhaken. Devlin wird gespielt von Johnny Cuthbert. Einmal MacGyver, einmal Highlander, zweimal Akte X, einmal Outer Limits, einmal Sentinel, einmal Mission Erde, einmal 7 Days, einmal First Wave, einmal Supernatural und einmal auch in Arrow.
Ah ja, dann, weil das Gesicht kam mir irgendwie, Akte X hätte ich es verordnet, ja. Genau, der entfernt sich da ein bisschen besorgt und Barrett und Carter steigen nun aus dem Auto aus, schauen sich das Haus an, haben die Waffen bereit und Carter klopft, aber da ist noch nichts. Und sie meint, sie würde beide jetzt hier reinbringen und holt ihre, ja, so ein Schlossknacker-Set irgendwie, friemelt darum und Barrett schaut nervös und ungeduldig dann darum und ja, macht's dann oldschool, tritt einfach die Tür auf und Carter verdreht die Augen, folgt ihm aber dann doch und steckt ihre Dietriche wieder weg. Und in dem,
Dazu
ja.
gibt es zwei Anmerkungen. Also eine außer IMDb. Carter fummelt ja mit dem Dietrich-Set drin rum. Und du hast nochmal diesen beweglichen Teil, den du in das Schloss einführst. Und Carter fummelt aber mit dem Gerätchen rum, was außerhalb des Schlosses verbleibt. Also eigentlich genau falsch rum. Und was ich ein bisschen merkwürdig fand, also die wollen einen bewaffneten Attentäter zu zweit einfach so on seinem Home-Turf. Also da hätte ich doch eher ein
Ja,
Spezialeinsatzkommando
ich wollte,
mitgenommen
ja,
oder
stimmt.
irgendwie sowas. Also das ist
Sonst
irgendwie ein
hast du immer
bisschen.
bei allem Kram kommt dann ein SWAT-Team angerückt oder so. Aber
Also sie
irgendwie.
können dann vermutlich kein SWAT-Team nehmen, aber
Oder
was ich was.
ja,
Ne?
irgendein
Also bitte, sie haben die
Polizisten halt.
kompletten.
Ja.
Ne? Ja, nee, das können
Oder.
sie ja nicht wegen Zivil,
Okay,
aber
dann
ne, sie
halt.
könnten immer noch ein paar Militärs in Zivilkleidung oder so mit dem
Irgend
ganzen Team
sowas.
angerückt kommen und fertig, ne? Damit er bloß nicht abhaut, weil die Variante da einzubrechen und den
Ist
hoffen zu
eine
überraschen.
der schlechtesten.
Ja, also.
Ja.
War schon Quatsch.
Carter schaut da sich spärlich in dem Raum um, der leer ist und erreichen die Küche. Ich glaube, ich bin mir jetzt gerade unsicher, weil es ähnliche Szenen gibt, aber war, ob es in diesem Shot war, dass man diese berühmte Ananas sieht, aber bin ich mir gerade nicht sicher. Und also, genau, und dann sehen Sie da Kanister voll Benzin oder wohl mit Benzin. Und die sind ungünstigerweise an einem Timer angeschlossen und jeder weiß, was es bedeutet. Der zählt nämlich rückwärts und Carter packt Barrett am Arm und sie stürmen aus dem Haus und dann erreicht der Zähler natürlich die Null und das Haus fliegt in einer wirklich merkwürdig aussehenden Explosion in Anführungszeichen in die Luft. Ich glaube, das ist gar nicht passiert, weil die Explosion sieht nicht danach aus. Also, bisschen komisch. Eher so im Haus, es kann's, man, also irgendwie sieht es so aus, als ob die Explosion nur drüber gelegt wurde und die gar kein Haus in die Luft fliegen haben lassen. Ich bin mir da sicher. Genau, und dann sehen wir eben, Barrett und Carter werden zu Boden geworfen und Carter rollt sich auf den Rücken und findet dann Barrett halb auf ihr liegend und sie sagt dann eher gefährlich, was tun Sie da? Ich gebe Ihnen Deckung und dann Danke, stehen Sie auf und Barrett so, okay. Ja, also
Also
Carters erotische, explosive Weltraumabenteuer,
genau, also
bloß
eigentlich, ne,
irdische
also ne,
Abenteuer, ja,
dafür,
es
dass es
ist,
vorhin schon irgendwelche
ja,
Vibes
das sind
gab,
die
ist
Funken
jetzt,
hier, das ist
und
einfach der
auch sie
große
liegt ja
Funke.
auch erst und dann ist ja auch so, ne, so wie, was tun sie da oder sowas, ne? Also dieser beißende Ton passt eigentlich gar nicht zu dem, was vorher irgendwie sich schon so ein bisschen angedeutet hat, also ich weiß es nicht.
Genau. Also es passt schon dazu. Irgendwie hat es die Vibes ein bisschen, kam neulich irgendwie auf ProSieben Max, diese Akte X-Folge, Fragen nicht nach der Staffel oder wie sie hieß, wo komischerweise ein Film über Mulder und Scully gedreht wurde und dann, ja,
Achso,
ne,
Warm All Extreme.
war, Genau. So ähnlich. So, X-Files Extreme. Und dann, ja, ne, ist es, war das das mit dem hier? Ist es eine Taschenlampe oder freuen sie sich nur, mich zu sehen? Irgendwie sowas. Solche Vibes hat es ein bisschen. Ja, genau. Auf jeden Fall eine exklusive Szene. Nicht nur im übertragenen Sinne. Wir gehen aber in den nicht übertragenen Sinn zurück in die Holding Cell im SGC, relativ weit unten, auf die 16. Ebene.
Kommst du noch mit Passierschein A38
rein? Das ist korrekt, ja.
Ja, Hammond und Jonas sind zu Tiak dazugestoßen, der immer noch in Länge im Cell ist. Und ja, Jonas erkundigt sich dann hier, also die Devices ausgetauscht hast. Was hast du denn hingebaut? Washington! Die wollten, dass ich sie da auf jeden Fall selber hinbringe. Na, also dachten, ein Middleman benutzen wäre zu risky. Und ja, aber wen meinen sie denn? Ja, sie nennt sich selber das Komitee. Die sitzen hinter der ganzen Show. Wir brauchen Namen. Und ja, Conspiracy to commit, sagt Hammond. Droht hier. Ja, keine Ahnung, wofür sie die... Ich wusste nicht, dass sie die Devices nutzen wollten, um irgendjemanden zu töten. Wir würden die Technologie analysieren, haben sie mir gesagt. Und dann Commercial Applications. Wobei ich nicht weiß, wie das denn funktionieren soll. Ja, warum sollten wir das denn glauben? Und glauben Sie, dass hier Money irgendwas damit zu tun hat? Ich in den letzten 6 Monaten 10 new patents sind nach Area 51 zurückgetraced worden. Das Talking Industrial Chemicals, Metallurgy, Computers, you name it. Und also die sie verkaufen Alien-Technologie. Nee, sie kaufen sie. Ja, Mass von Committee sind keine Spies oder Secret Agents, sondern Businessmen. Ne, die Rogue Energy Agents arbeiten für sie. Wobei das ja auch nicht stimmt. Ne, unser Q-Freund wollte das schon haben, um die Erde zu verteidigen. Also kann natürlich sein, dass sie sich mittlerweile dann denen angeschlossen haben. Das kann natürlich sein. Ne? Also hast der Schlange den Kopf abgeschlagen und dann kommt das nächste Opossum daher. Dann sagst du, okay, keine Schlange. Opossum. Nimmst halt das. Ja, hunderte von Millionen haben sie investiert, frage ich mich worin. Und sie wollen Billions da rausholen und ja, wollen hier Alien Advancements in ihre Produktlinien einbauen. Und Jonas sagt dann auch, ne, ich dachte, das ging um die Sicherheit des Planeten. Ja, das kann ja trotzdem irgendwie, muss ja keine Non-Profits-Geschichte sein. Ne, gib uns die Namen, sagt Hammond, und wir werden deine Sicherheit garantieren. Na, da brauche ich schon vielleicht ein paar mehr Details, wegen, sie arbeiten für die Air Force, sie haben kein Witness Protection Program, aber wir haben ein Stargate und Langham Hell. Ja, wenn diese Typen so mächtig sind, wie sie meinen, dann sind sie doch nirgendwo auf der Erde sicher. Aber wir haben ja andere Optionen. Frag dich nur, wo man den dann da hinschickt oder so. Nach Risa.
Das wird sein.
Schön. Oder hier bei Futurama gab es doch den Planeten mit den Snooze-Snooze, mit den Frauen.
Ja, oder dahin. Das ist äquivalent dazu. Ja.
Es geht weiter in Carters Hotelraum. Man umarmt sich diesmal aber nicht, liegt nicht aufeinander. Carter ist auch nicht unzüchtig angezogen oder spärlich. Du hast das Wort spärlich, spärlich bekleidet. Ja, Carter macht die Tür auf und sie und Barrett gehen rein. Ja, es sind alle noch ein bisschen dreckig und vielleicht gehen sie gemeinsam duschen, das könnte natürlich jetzt sein. Ja, wir müssen uns jetzt auf jeden Fall unterhalten. Wer weiß denn noch über diese Operation im Stargate Command? Ja, wieso denn, sagt Carter und geht aber erstmal ins Badezimmer. Wir haben einen Leak. Ja, und Carter, hey, warte eine Minute. Und Agent Devlin hat auf uns gewartet, ne, hat den wohl irgendjemand einen Tipp gegeben. Und ja, Carter kommt aus dem Badezimmer und wischt sich das Gesicht ab mit einem nassen Tuch. Ja, nicht wirklich, ne? Denk doch mal, du hast einen Computer benutzt, um die Personal Files zu accessen, ne? Und vielleicht hat jemand dich getrackt. Dann bimmelt Carters Telefon. Barrett bittet sie nicht dran zu gehen. Sie tut's aber trotzdem, als sie die Nummer sieht. Das ist nämlich General Hammond. Ja, und wenn sie glauben, dass wir tot sind, dann ist das unser einziger Vorteil. Und du vertraust mir, ich vertraue meinem Team. Und dann geht Carter doch ans Telefon, setzt sich dabei aufs Bett und Barrett holt sich erstmal aus dem Fridge und Wasser. Und ja, Sir, was ist passiert? Oh, hat er geredet? Nee, das sind gute Nachrichten. Ja, Sir, verstanden. Legt dann auf und ja, Barrett, was gibt's denn? Wir haben die Namen der Verantwortlichen und was hat denn das zu bedeuten? Fragt er. Hä? Also, Also er fragt nicht von wem, sondern fragt, was hat denn das zu bedeuten? Ja, also bitte, es ging darum, die Verantwortlichen für das Attentat zu finden. Und er so, was bedeutet denn das?
Hat nur Augen für Kater, der ist völlig
neben. Ja, das kann natürlich sein. Ja. Ich glaube, dafür bräuchte sie aber nicht nur einen Waschlappen im Gesicht, sondern eher so ein Badetuch um sich. Aber nichts anderes. Aber ja, wer denn? Das kann ich dir nicht sagen. Und ja, hier dieses Assignment hier kommt vom Weißen Haus, Major. Wenn sie mir nicht sagen, was ich wissen muss, dann muss ich einen Phone Call machen. Und na, sie haben doch hier von Trust erzählt. Und sie kriegt jetzt von ihm auch eine Flasche Wasser. Carter ertrinkt und überlegt so ein bisschen und ja, holt dann doch aus. Der Mann, der Kinsey erschossen hat, hat Alien Technology benutzt. Ne, ein Gerät capable of creating a flawless holographic disguise. Und in diesem Fall das Image von Colonel O'Neill. Ne, perfekter Plan, um Kinsey loszuwerden und den Colonel in derselben Minute. Und aber wieso habe ich hier noch nie von gehört? Und er geht auch davon aus, dass das NID eigentlich alles wissen müsste, wir sind dieser Device. Vor allem Carter, warum erklärt Carter ihm das? Das ist doch völlig uninteressant für den weiteren Ausgang, ne? Also jetzt plappert sie nämlich alles aus, ne? Wir hatten eine Futter-Situation, war nah dran, hier in die Hose zu gehen und Kinsey wollte das Stargate-Programm niedermachen und dann haben wir geglaubt, das sei zu risky und dann haben wir das Ganze unter den Teppich gekehrt bei Presidential Order. Und ja, wer ist denn jetzt deine Quelle? Ein Scientist aus Area 51. Er ist derjenige, der die Devices rausgeschmuggelt hat. Ja, das reicht nicht. Was will er denn noch? Ich weiß nicht, worauf er hinaus will. Es ist irgendwie...
Keine Ahnung.
Ne? Sie sind hinter uns her, Agent Barrett. Ne, wenn wir jetzt uns nicht schnell bewegen, dann werden sie einfach verschwinden. Ja, wir brauchen hier mehr als die Aussage eines Wissenschaftlers, ne, der einen Deal for Immunity gemacht hat. Aber das ist alles, was wir haben. Und Barrett überlegt ein Weilchen und Carter, was? Ja, Senator Kinsey. Also er vertraut ihr jetzt. Senator Kinsey ist nicht tot. Er ist in einem Koma. Wir haben ihn unter 24-Hour-Guard. Und why the hell didn't you tell me? Wobei das ja auch uninteressant für das weitere Vorgehen. Also eigentlich, ne? Ja, wir mussten ihn beschützen und deshalb haben wir seine Kondition unter den Teppich gekehrt. Ne, wenn er irgendwann mal aufwacht, dann könnte er uns mit Informationen versorgen, um diese Leutchen niederzuringen, zu besiegen. Ja, haben wir also beide unsere Geheimnisse und Barrett zuckt mit den Schultern. Ja, so wird das Spiel gespielt und Carter wird aber irgendwie abgelenkt. Barrett hat sich, ich weiß nicht, wie er sich... Ist das immer noch der Dreck von der Explosion? Er hat irgend so einen Schmutz im Gesicht und sie gibt ihm jetzt das Washcloth und zeigt dann auf sein Gesicht, wischt das dann ab. Und das Pentagon ist informiert, die senden einen Mann rüber zum Hospital. Und wo ich mir denke, the Pentagon has been informed, worüber? Und wozu schickt man irgendjemanden ins Hospital? Also, hä? Das ist irgendwie so... merkwürdig und da erkundigt er sich aber noch, hier ist er Dreck weg und fast. Ne, wen schickt ihr denn? Ein Liaison-Officer und Carter, in völliger Überraschung, Major Davis, und bestätigt das. Und Carter steht auf, greift sich ihre Waffe und ja, was? Ja, hier 12 Alien-Devices und einer davon macht es einem möglich, Agent Davis zu kopieren. Und ja, mit dieser shocking News geht's weiter im Hospital.
Dort sehen wir nämlich den Agenten Devlin einen Flur entlang gehen, also kein Korridor, tut mir leid, Leute, ich muss nicht enttäuschen. Der betritt einen Aufzug und die Türen schließen sich und da ist er allein und greift in seine Tasche und holt ein Nachahmungsgerät raus, steckt es dann auf sein Hemd und verwandelt sich in Major Paul Davis, die Anzugtüren, hätte ich jetzt fast gesagt. Ist ja auch gut. Anzugtüren öffnen sich und der Devlin steigt als Davis wieder aus. Ist natürlich ein bisschen ungünstig, beide mit D, ähnlichen Namen. Er geht zu einem Raum und am anderen Ende der Halle da und da dieser Raum ist von 2 SF-Guards bewacht und dann sagt er hier, Sergeant und der Sergeant, ja, Major Davis. Und dann, ich bin hierher gekommen, um den Senator zu sehen. Und der Sergeant, jawohl, Sir. Wir springen dann auch rein in Kinseys Krankenhauszimmer. Das ist immer geil, dass hier steht Devlin als Davis, ja. Betritt den Raum, schließt die Tür und zieht seine Pistole, bringt dann noch einen Schalldämpfer an. Der Kinsey ist wohl bewusstlos, ist da an Sauerstoffkanülen angeschlossen. Und dann geht's in einen Konferenzraum des sogenannten Ausschusses dort. Fünf Männer in Geschäftsanzügen sitzen da in einem schwarzen Raum. Grüße an alle Akt X-Fans, das hat enorme Vibes. Und die haben auch komische Namen hier, die heißen nämlich einfach nur Ausschussmitglied 1 und so. Also, die Number One dort sagt auf jeden Fall, ne, Devlin, wie ist denn das gelaufen? Und der Devlin ist da jetzt erschienen und meint, dass Kinsey tot sei. Und das zweite Ausschussmitglied, genau. Sind Sie sicher, ne? Beim ersten Mal hätte er ja auch tot sein sollen. Dieses Mal trug er keine kugelsichere Weste, also ja, da bin ich mir sicher, gab aber dennoch ein paar Komplikationen.
Also der Committee Member One wird gespielt von L. Harvey Gold, einmal Akte X, einmal Outer Limits, zweimal First Wave, einmal Seven Days, einmal Dark Angel, er hat einen News Editor bei Watchmen gespielt, einmal Supernatural und das Mitglied Nummer 2 ist Don McKay, einmal MacGyver, einmal Highlander, viermal Akte X, einmal Viper, Jack Meredith, Millennium, zweimal Poltergeist, dreimal Outer Limits, einmal X-Factor, einmal 4400 und ich nehme mal an, das soll auch eine 1 sein. Ich habe hier eine Tilde drin, einmal Supernatural.
Also viel unterwegs, genau. Dann sehen wir eine kurze Rückblende und in Kinseys Krankenhauszimmer, Devlin als Davis, der den Schalldämpfer anbringt und die Waffe spannt, nee, den Abzug spannt wahrscheinlich. Der Feueralarm geht los, er versteckt dann seine Pistole, dreht sich um und kurz bevor die Wachen eintreten, die da auch von medizinischem Personal begleitet werden und fragt dann, was denn los sei. Und der Sergeant, ja, Feueralarm, wir müssen jetzt uns hier rausbewegen und das Personal schiebt Kinsey dann aus dem Raum raus und ja, der Davis in Anführungszeichen will ihnen folgen, aber die Wachen stellen sich ihm in den Weg, ne, Sir, hier müssen bitten, sie hier zu warten und dann, warum das, Sergeant Davis streckt seine Hände aus und dann greift er beide Männer an und schlägt sie, hier steht mit ein paar geschickten Schlägen bewusstlos. Ja. Ja,
aber interessant, so von wegen, warum darf er nicht mit? Also das ist auch irgendwie merkwürdig, es kam ja keiner rein, oh Gott, er muss in den OP oder irgendwie sowas, dass die Ärzte ihm sagen, du kannst hier nicht mit
rein. Gesundes Misstrauen, der riecht anders, ich habe keine Ahnung.
Warum die Wachen ihn jetzt da aufhalten? Ja. Ich habe keine
Ahnung. Die wissen mehr. Thomas, ich glaube, die haben das Drehbuch gelesen. Das ist der Grund. Ja, das ist wirklich sehr merkwürdig. Er schließt dann die Zimmertür dort und lässt die beiden auf dem Boden liegen. Dann endet die Flashback-Szene und wir sehen nochmal eine kurze Konferenzraum-Ausschussmitglieder-Szene, in dem jetzt auch das berühmte Ausschussmitglied Nummer 3 zu Wort kommt und meint, dass hier sekundäre Opfer nicht unsere Sache sind, ne? Und auch dafür kann, das muss dann der Davis irgendwie verantworten.
Vor allem was für Opfer, er hat gesagt, er hat den eins auf die Rübe gegeben. Also, ja. Das ist jetzt nicht so, als hätte er denen das Genick gebrochen, nee, oder sowas.
Weiß ich nicht. Ja, es ist. Aber gut, ich glaube, diese Ausschussmitglieder, die kennen nur das, ne? Sobald er irgendwie Interesse. Das ist wie hier in dem Film The 51st Date, kümmere dich um ihn. Dann liegt die Person, ne, tot im Kofferraum, Spoiler, sorry, und dann, ja, was hast du gemacht? Du hast gesagt, ich soll mich um ihn kümmern, also die kennen nur das, wahrscheinlich,
Mitglied Nummer 3 wird gespielt von Dale Wilson, fünfmal MacGyver in unterschiedlichen Rollen, also jetzt nichts, wo man sagen könnte, das ist der Charakter, einmal Sentinel, dreimal Outer Limits, einmal Andromeda und ist eigentlich Synchronsprecher.
Das Ausschussmitglied Nummer 1 meint, ne, wir haben hier immer noch ein offenes Ende, sie haben hier den Dr. Langhals habe ich nicht vorhin langen Arm immer gesagt? Ich variiere das jetzt einfach immer, sorry. In Gewahrsam sind ja gleich hier beim Ende. Und das dritte Ausschussmitglied meint eben, ja, das ist jetzt nicht wichtig, ne? Seine Anschuldigungen werden uns kaum mehr also es ist nur eine kleine Sache für uns. Anstatt uns um ihn zu sorgen, schlage ich vor, dass wir das Mimic-Device verwenden, um einen weiteren Don hier bei uns zu beseitigen. Und Devlin fragt, interessiert, sehr interessiert nach, ne, jemand vom SGC? Und Ausschussmitglied Nummer 3, General Hammond. Sobald er aus dem Weg ist, können wir ihn durch jemanden ersetzen, der mehr Verständnis für unsere Anliegen hat. Dann endet diese Rückblende und es geht weiter in einem, also in dem Krankenhausflur, im dritten Stock weiter.
Ja, andersrum. Das Krankenhaus ist die Rückblende.
Sorry, ja, genau.
Flashback im Hotel Basement geht's weiter. Devlin, als er hat ja auf den Aufzug geguckt, wohin der Aufzug denn fährt. Und er kommt dann irgendwo im Basement an, im Locker Room, hat seine Waffe gezogen, untersucht die Gegend und in einem weiteren Korridor. Ja, wird da plötzlich, als er einen weiteren Korridor betrifft, wird er plötzlich von einer Set getroffen. Ja, Carter kommt dann dazu, Barrett ist dann auch dabei und Devlin bricht zusammen. Carter nimmt ihm die Mimic-Device ab und dann sieht man ihn in seiner realen Form im Konferenzraum. Ist Committee Member Number 2 und sagt dann hier, Agent Devlin, wir wollen, dass Sie General Hammond einen Besuch abstatten. Ja, teilen Sie ihm unsere Bedenken mit für seine Sicherheit, sein Wellbeing von seiner Family. Also da gibt's, also sie versuchen genau dieselbe Masche, die halt Kinsey auch schon gemacht hat. Da hat
man ja, genau, das hatten wir schon mal bedroht.
Und Devlin dann auch, was ist denn, also Davis halt, ne, was ist denn, wenn er nicht irgendwie mitmacht? Und dann töten sie ihn. Und ja, Devlin als Davis nickt und das Holo-Image flackert dann auch. Ja, wechselt zwischen Carter und Devlin, ist ja eigentlich Quark, ne, zwischen Carter und Davis. Und die Committee-Members sind total geschockt. Und was ist denn das für eine Scheiße? Und plötzlich steht Major Carter, also dass die Device hört auf zu zucken, nämlich Major Carter da. Und General Hammond wünscht ihnen einen guten Tag, also sends his regards. Die Tür wird aufgemacht und da kommen Heavily Armed Men rein mit Barrett zusammen. So fängt Hands up, come on, get up, get up, get up. Carter nimmt sich die Mimic Device ab. Committee Members heben alle ihre Arme und werden dann abgeführt. Barrett schultert holstert wieder seine Waffe. Und Carter schaut auf sie, auf die Uhr und sagt dann, hui, hey ja, 6,5 Minuten, das ist ein neuer Rekord für uns. Und haben aber Risiken, sind sie hier eingegangen. Ja, ich wusste, dass sie ja hier zuhören. Und aber wie haben sie denn geglaubt, so viel, dass sie die dazu bringen, sich selber zu belasten? Und wenn du, ist auch irgendwie Quark. What makes you think I was going to come in here before you got them to incriminate myself? Also völliger Blödsinn. Die wollen ja, dass sie sich belasten. Also mal ganz ernsthaft.
Genau, hat er das ja nicht gemacht.
Ja. Ist ja merkwürdig, noch ein Carter dann auf jeden Fall. Ja, wenn man mit jemandem arbeitet, dann weiß man das einfach. Und das ist jetzt wieder so sexy-vibe-mäßig, was sie hier von sich gibt. Ne? Also mit so einem Augenaufschlag und wir wechseln zurück ins Krankenhaus. Also wir waren ja jetzt auch, nee, wir waren jetzt nicht im Krankenhaus, wir haben Flashbacks das Krankenhaus gehabt. Kinsey steht da vorne im Spiegel. Ja, die Krawatte wird angemacht, also legt er sich um. Die Tür öffnet sich, eine Wache lässt dann O'Neill rein in der Uniform und Colonel O'Neill, toll, dass sie es geschafft haben. Und was wollen sie, Kinsey? Ja, wir sollten jetzt irgendwie vielleicht uns mal unterhalten, bevor wir hier mit der Presse reden. Und wollen sie hier irgendwie angeben oder irgendwie sowas? Nein, hier, Jack, sei doch nicht so. Nur von wegen, die einzige Möglichkeit, dich hier aus der Scheiße zu ziehen, ist, wenn ich dich hier entlasse und wenn wir in den 6 Uhr Nachrichten Hände schütteln. Oh Gott, ich weiß nicht, ob es das wert ist. Also, O'Neill wäre lieber doch weiterhin im Knast. So big. Ja, das amerikanische Volk will nicht, dass hier Volkshelden, Air Force Officers, Assassins sind und sie wollen, dass sie Heroes sind. Ja, er schlägt dann Jack jovial auf den Oberarm und ich werde dich zu einem Helden machen. Sollen wir? Kinsey ist scheinbar mit seinem Outfit zufrieden, wendet sich vom Spiegel ab und dann gehen sie beide raus. Wir sehen vor dem Hospital ein Podium aufgebaut, ganz, ganz viele Reporter. Und Fotografen sind da, Television-Kameras und Kinsey erzählt dann, ja, zuallererst, ich muss mich bei dem amerikanischen Volk entschuldigen hier wegen dieser Deception, die mein angebliches Ableben betreffen. Ja, wir haben uns hier antidemokratischen Forces gestellt, die in several key Government Agencies unterwegs waren, die Ringleaders sind jetzt eingebuchtet worden und ne, dass ich jetzt hier irgendwie eine Kugel abkriege, war jetzt eigentlich nicht so geplant, sagt er. Tja, aber ne, dafür, für sowas geht man gerne persönliche Opfer ein. Ja, ich fühle mich, also ich muss hier dem amerikanischen Volk sagen, wenn man mich wieder wählt, dann werde ich dieselbe Determination auch an den Tag legen, wenn es darum geht, das Weiße Haus zu führen. Ich würde gerne hier an dieser Stelle auch noch Colonel Jack O'Neill von der United States Air Force danken, der eine vitale Rolle in meiner Investigation gespielt hat. Jetzt ist es auf jeden Fall seine Investigation. Ja, okay, aber I can't go into any details. Ne? National Security, bla bla. Aber ich kann Ihnen versichern, dass hier alle Evidence, die auf Colonel O'Neill hingedeutet haben, Teil des Plans gewesen ist, also Teil der Operation gewesen ist. Kinsey wendet sich an O'Neill, da streckt die Hand aus und flüstert ihn leider auch zu Colonel, nachdem er ihm dann nicht die Hand. Und man schüttelt sich die Hände und Kinsey grinst in die Kamera. O'Neill ist so ein bisschen, naja. Und dann hält Kinsey das Mikrofon zu und sagt dann: Smile, Colonel, Sie haben hier gerade die Wahl. Sie haben mich gerade gewählt, oder? Also die Wahl gemacht. You just won me the election. Ich weiß gar nicht, was er im Deutschen
Im
sagt.
Deutschen, das hatte ich mir nämlich extra nochmal notiert, wir haben soeben die Wahl gewonnen. Ne? Da
Ja,
schließt er den
okay.
gleich mit ein,
Ja.
was interessanterweise. Fand ich interessant hier in der letzten Szene, dass er, wie er das Mikrofon noch so zuhört. Also es ist halt typisch er. Zur Trivia, der Dale Wilson spielt hier einen dieser, wie viele Ausschussmitglieder waren es? Keine Ahnung, fünf, egal. Auf
Fünf.
jeden Auf jeden Fall ist der euch allen vielleicht besser bekannt als die Stimme von Gus Boner in der Zeichentrickserie Stargate Infinity, die ich immer noch nicht geschaut habe und von der mir Thomas bei jeder Gelegenheit abrät.
Man kann sie gucken, man muss sie nicht gucken.
Okay,
Aber nein, wir müssen sie gucken. Wir müssen sie
naja,
gucken.
mal gucken, wir gucken mal, ob wir sie gucken müssen. So, weil ich weiß nicht, wenn wir müssen mal gucken, weil wenn wir da alles nur schlecht finden, dann ist es vielleicht auch nicht so toll für die Aufnahme. Müssen wir mal schauen.
Es geht auf jeden Fall schnell vorbei. Es ist ja nicht
Ja,
so
okay.
lang.
Diese Ananas hatte ich vorhin nur kurz gestriffen und nicht durchgeschnitten, was ich hiermit natürlich gerne nachhole. Das ist nämlich hier die Williams-Rorings-Signatur. Normalerweise ist es ja immer da platziert, wenn er Regie führt, aber Peter Deleuze hat hier Regie geführt und deshalb, und Roring war hier als Kameramann tätig, aber trotzdem hat man die Dings reinschmuggeln können, die Ananas. Ihr werdet euch mehr oder weniger gewundert oder auch nicht haben. Es geht ja eigentlich hier schon zu einem Haupt. Thema ist schon irgendwie O'Neill und die Verstrickung etc. Aber er kommt ja gar nicht so häufig vor oder hat so viele Minuten als Screentime. Das liegt daran, dass er keine Lust hatte zum Drehen sozusagen, denn er wollte mehr Zeit zu Hause mit seiner jungen Tochter verbringen während Staffel 6. Da dachte man, okay, da macht man das eben hier schnell, verhaften O'Neill am Anfang der Folge und dann haben wir das sozusagen erledigt. Und der Rest wird eben vom Rest SG-1 mehr oder weniger ausermittelt. Der Joseph Malozzi meinte noch zu der Folge, in der zweiten Hälfte der sechsten Staffel wird die NID-Geschichte abgeschlossen. Wir haben eine Situation, in der wir eine Waffe in einer Episode verwenden wollen. Ich muss also zum Waffenhersteller gehen und sagen, wir nehmen Bezug auf ihre Waffe, können wir ihre Erlaubnis bekommen? Und sie kamen zu uns und meinten, wird das Remington Modell 700 in einer positiven Weise und für den beabsichtigten Zweck dargestellt? Nun, ich kann nicht zu Ihnen gehen und sagen, dass es für ein Attentat benutzt wird, also müssen wir den Namen leider streichen. Aber da alles fiktiv ist, haben wir diese Probleme nicht so oft, meinte die Drehbuchautorin dazu noch, Kath N. Ambrose. Dann geht es noch um dieses Hotel am Anfang der Folge, wo ja Kinsey erschossen, vermeintlich erschossen wird, muss man ja jetzt sagen. Dass am Anfang der Folge, in dem Kinsey. Da fehlt ein Wort. Hotel, genau, erschossen wird, befindet sich tatsächlich gegenüber den Bridge Studios, wo sich die Produktionsbüros der Serie befinden. Offenbar wurde in den Anfängen von SG-1, sorry, Freudscher, ein Autor eingestellt, dem eine Unterkunft in der Stadt angeboten wurde, aber stattdessen entschied der sich im Ascent Inn zu wohnen. Sicher, es war praktisch, weil man nur über die Straße gehen musste, um zur Arbeit zu kommen. Aber außer den ABC Country Restaurant gab es ja nichts Interessantes in der Nachbarschaft. Sorry, streichen Sie das. Nichts von Interesse in der Nachbarschaft. Grüße an Dinge von Interesse und Gregor zu famosen 250 Folgen, genau. Aber ich weiß
Das
nicht.
stand in der Trivia?
Das stand in der Trivia. Ja, ich weiß nicht, wer da hier die Hotels überprüft. Da gibt es wieder
Nein, nein,
irgendwelche.
nein, ich meinte von wegen das mit dem Grüße an Gregor.
Ach so, natürlich. Das meinte nämlich Joseph Malozzi
Steht bei ihm demnächst,
in
ja.
seinem Blog. Ich werde es verlinken und ihn bitten, dass mal für den Tag reinzuschreiben. Was wahrscheinlich keine Takedown-Funktion hat, ist das Zitat der Woche. Konntest du was ausmachen, Thomas?
Ja, so viel Witz gab es ja jetzt nicht drin, Moment. Ja, also es geht um mehr um diesen Szenenhumor. Also witzig ist der Dialog jetzt nicht, ne? Also von wegen, wo Tiag dann da sitzt und ja, er wird schon reden, er wird schon reden, er wird schon reden, ne? Also, was er ja dann auch tut.
Ich habe mir das als Szene der Woche notiert, Tiag im Verhörraum zusätzlich, aber ich habe noch eine kleine Szene, wo eben das Haus explodiert und die Explosion so merkwürdig aussah und Barrett kurioserweise auf Carter landet und die da, ja, genau,
Was
und sie.
heißt kurioser, weil das ist wörtlich
Ja,
zu
das war
dem.
ja.
Er
Das,
fliegt auf Kater.
genau, er fliegt auf Carter, das war ja auch mit Gänsefüßchen gesagt, wie man natürlich im Podcast immer schlecht hört. Und sie meint dann, ja, was tun Sie da da? Ja, ich gebe Ihnen Deckung. Danke, stehen Sie auf. Okay, das fand ich doch sehr witzig.
Vielleicht war sie auch nur so erbost, weil er wirklich in Deckung geben wollte. Vielleicht hat sie sich da anders erhofft.
Wer weiß. Das
In dem
werden
Fall gehen Sie von mir
gehen Sie,
runter.
genau, in die, genau. Ja, Thomas, ich glaube, du bist dran. Wie fandest du denn diese Episode?
Ja, also ich weiß nicht, das fangen wir doch mal hinten an. Also das Ende finde ich ein bisschen merkwürdig. Warum sollte Kinsey? Also ja, okay, er hat eine Operation geleitet, die da irgendwie diese Conspiracy aufdeckt. Wobei ich das ein bisschen Müsste das NID nicht eigentlich hingehen, weil das doch deren Operation eigentlich war und Kinsey nur für sie gearbeitet hat? Müsste nicht eigentlich das, na, so auf dem Weg, da müsste Agent Barrett stehen und sagen, hey, hier, liebe Leute, so und so und.
Ich glaube, da hast du recht, aber Politiker, ne, mit Militär, das macht sich besser. So könnte ich es mir jetzt vielleicht vorstellen, ne, dass
Nein,
er so,
er hätte ja
genau.
beide durchaus an Bord
Ach,
bringen
beide,
können, ne,
ja,
dabei.
okay.
Ne, aber so von wegen, da gibt das NID eine Pressekonferenz oder sowas und dann wird dann hier gesagt, hier bitte herzlichen Dank für an General Kinsey und an, weil hier stellt sich ja wirklich unverdienterweise unser guter Freund in den Mittelpunkt und eigentlich ja, weiß nicht, ne? Also ja, das wird ihm vermutlich haufenweise Punkte bringen bei der Präsidentenwahl, wenn er irgendwelche subversiven Elemente da ausradiert, aber es war eigentlich nicht
Nee, ja,
seine
stimmt, er hat
Operation.
jetzt das nicht ermittelt, hast recht, aber vielleicht auch so, um ihn zu rehabilitieren, ne, von wegen, ja, er ist nicht schuldig, es ist unser General, nicht General, ich habe schon wieder vorgegriffen, aber ne, das ist unser toller Air Force
Ja,
Officer.
nee, das hätte man ja auch alles auf der Bühne machen
Ja.
können, ne? Aber unter dem Deckmäntelchen vom NID, weil, ne, das auf dem Wegen hier irgendwie innerhalb der Operation ist irgendwas schiefgelaufen, deswegen wurde ich angeschossen. War eigentlich nicht Plan, das.
Also beim Energy punktet da vielleicht diesmal nicht so der Kinsey wie sonst, oder?
Ja, also, weiß nicht, warum man ihm da irgendwie diese Bühne bittet und. Ja, der NID könnte auch irgendwas dagegen tun, ja eigentlich. Ne? Sie könnten ja auch klarstellen, dass das überhaupt gar keine Operation war, die Kinsey geführt hat, sondern ne, dass Kinsey da nur Teil der Operation war und dass das Ganze ausgesteuert worden ist vom NID. Also so sicher könnte sich Kinsey an der Stelle eigentlich gar nicht sein, dass er deshalb jetzt die Präsidentenwahl gewinnt, weil das NID könnte auch eine Pressekonferenz geben. Ja, ansonsten, ja, okay. Es wurde mal wieder irgendwas geklaut, weggenommen und hast du nicht ausgetauscht. Ne? Falsche Stargates hatten wir ja auch schon. Ja, ne, ja, okay. Wir wissen jetzt, dass Kinsey Präsident werden wird. Okay, ne, das passiert ja auch. Da, ich denke mal, da verraten wir jetzt keine großen Geheimnisse. Dementsprechend aber großen Impact auf die Serie hat das jetzt nicht. Es gab etliche Fehler, die und auch Sinnsachen, ne, die im wahrsten Sinne des Wortes keinen Sinn machen. Also ja, gutes Mittelmaß. Also ja, ein Daumen an die Seite. Also großartig. Hätte man sich theoretisch eigentlich auch schenken können. Kinsey hätte auch anders die Wahl gewinnen können. Also.
Ich fand den Beginn gut und den Schluss. Auch wenn, und da drin, das hast du, glaube ich, auch schon gut gesagt, da gab es halt immer mal so Dinge, wo, wenn man jetzt, wie wir das dann nochmal durchgehen, dann denkt man, na, das ist ein bisschen, wie kommen die von A nach B und warum überhaupt über C? Das macht dann immer nicht so viel Sinn, aber ich glaube, da geht jetzt nicht so das Alleinstellungsmerkmal als Serie, sondern jede Serie, die man in einem Podpass? Okay, ein Podpass.
Podpass.
Ihr kennt es, es ist Podpass, bespricht Hotfass. Dann tauchen diese Dinge immer mehr auf und wenn du das normal schaust, dann würde ich sagen, kriegt man 70% davon nicht wirklich mit, weil man nicht nochmal sich das Transkript auch anguckt und dann nochmal sieht, na irgendwie ergibt der Dialog jetzt weniger Sinn oder eigentlich wissen wir das schon und so und das sind eben die Dinge, die hier passieren, wie ja, so oft. Aber mich hat es jetzt in dem Fall nicht so gestört, auch im Vergleich vielleicht zur letzten Folge, die ja Das finde ich wirklich eine ungünstige Wagenreihung, würde man bei der Bahn vielleicht sagen, dass wirklich die Folge spielt auf der Erde und die davor, die Unsichtbaren, war ja auch auf der Erde. Das hätte ich irgendwie ein bisschen anders angeordnet, weil das ist irgendwie vielleicht nicht so clever gelöst, aber gut, so ist es halt. Deshalb im direkten Vergleich finde ich die Episode viel besser. Ich würde sie mir durchaus auch mal so anschauen. Das Problem in Anführungszeichen an der Folge ist, was bei solchen Folgen, wenn man ist halt, wenn man schon weiß, wie es ausgeht, wenn man sie dann nochmal schaut, auch zu Beginn, dann hat das natürlich nicht mehr diesen Impact, weil man ja weiß, dass es gut ausgeht sozusagen, auch für O'Neill etc. Aber ja gut, das haben diese Folgen...
Also Geheimnis ist es ja sowieso nicht, dass O'Neill das nicht war. Ne? Also
nee, ja, nee, aber ich meine, es hat dann nicht mehr diesen Einfluss als auf mich jetzt als Zuschauer vielleicht. Das ist halt dann so, ne? Aber wir haben halt diese Device-Dinger, die irgendwie nie genutzt werden und jetzt tauchen sie doch mal wieder auf. Das ist schön. Natürlich passiert sowas viel zu selten, aber ist dann vielleicht auch manchmal kompliziert, um so ein Ding rum eine Folge zu schreiben mit einer bestimmten Minutenanzahl. Ja, mir hat es gefallen, für mich ein bisschen besser als Durchschnitt und deshalb würde ich einen leichten Daumen nach oben geben, auch wenn auch einiges nicht so gepasst hat, aber mich persönlich hat es in dem Fall nicht so gestört, weil ich es besser geschrieben fand als die letzte Folge und dementsprechend können wir doch dann frohen Mutes nächste Woche weitermachen mit Paradise Lost und das wurde übersetzt mit Das verlorene Paradies. Mensch, das ist ja erstaunlich.
Ja. Wir wechseln jetzt das Thema im Podcast. Wir reden nicht mehr über Stargate, sondern über
Rise. Musik. Genau. Musik. Ja, an die Folge erinnere ich mich auch noch. Sie spielt nämlich mal nicht auf der Erde. Kann man schlecht beschreiben. Kammerspiel mit Weite, weil es ist ja keine Kammer, sondern ein Planet. Aber es sind eher um zwei Leute, um die es geht. Nämlich um unseren lange nicht gesehenen Harry Mayborn und Colonel O'Neill, den wir jetzt in der Folge auch nicht so oft zu Gesicht bekamen, aber um die zwei trete sich auf einem fremden Planeten, der irgendwie heißen wird und, ach ja, hier, ne, P5X-777, ist es nicht ein Airbus-Flugzeug? 77? Ne, 767. Kein.
Schreibt ah, sogar jetzt sind sie in den Fünferbereichen angekommen, weil das war PX3, P3X.
Ja, ich weiß auch gar nicht, ob der Planet sonst einen Namen bekommt. Ich gucke gerade mal nach, weil manchmal heißen die dann irgendwie, nee, der heißt einfach nur der Planet P. Okay, gut. Genau, und der hat auch einen Mond, der Planet, also das ist gut.
Ah, gut. Endor.
Es ist der Waldmond Endor wahrscheinlich, der da rumschwirrt. Genau, mal gucken, wie die Folge ist. Auf jeden Fall mal nicht die Erde, ist doch schön. Ja, ansonsten könnt ihr uns gerne unterstützen mit dem Ko-fi-Link in den Shownotes, erfahrt ihr mehr. Tolle Bewertungen abgeben, uns schreiben und empfehlen, heimlich bei irgendwelchen Leuten auch einen Podcast installieren. Genau.
Achso, wenn wir so häufig jetzt schon hier den Gregor erwähnt haben, dann muss er den Link auch reinmachen. Vielleicht soll es da draußen jemanden geben, der den Gregor trotz 250 Podcast-Folgen nicht kennt.
Podcast-Folgen pro Woche. Genau. Ja, genau. Das machen wir doch sehr gerne. Ein bisschen Werbung. Ja, dann hören wir uns gerne nächste Woche wieder und schreibt uns doch, was ihr von der Folge haltet. Gut, schlecht, mittel, was hat euch gestört, was war super, dufte, wie auch immer.
Hättet ihr Kinsey auch erschossen? Hättet ihr besser gezielt?
Hättet ihr, genau. Hättet ihr irgendwie an den Devices nochmal rumgefriemelt, dass sie länger halten oder wie auch immer, oder 10 zusammengeschaltet, wobei das wahrscheinlich nicht so funktioniert. Aber keine Ahnung. Schreibt uns gerne etwas dazu. Hört auch gerne am nächsten Sonntag wieder rein und genießt diesen jetzt noch. Hier sind wir ja gefühlt schon im Herbst seit einem Monat aus irgendeinem Grund. Und wir freuen uns auf den Sommer 2024. Würde ich jetzt mal einfach uns unterstellen. Ja,
genau. Ja, Fettkorn. Genau, müssen wir auf jeden Fall Pizza essen. Ich weiß noch nicht, ob ich da Zeit habe, da das Wochenende teilzunehmen. Oder
ja, das auf jeden Fall ist das WGT erst in der nächsten Woche. Deshalb müssen wir uns eigentlich...
Ja.
Also,
sollte schon
irgendwie. Sollte irgendwie machbar sein. Zumindest vielleicht einen Tag oder so. Genau. Ja, dementsprechend könnt ihr uns da wahrscheinlich sehen und dann brauchen wir noch komische Autogrammkarten. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Nein. Wir nehmen einfach unsere T-Shirts und dann seht ihr uns ja.
Ich habe Visitenkarten von meiner Konne.
Oder auch das. Oder schreibt mal da hinten sowas. Stargate, wo weiß. Genau.
Ja, gut. Ja. Liebe Zuhörer,
sehr danke, Folge.
Gehabt euch wohl. Bis dahin. Ciao.
Kappla. Tschüss.